Ein ganz tolles Thema. Ich bin selber begeistert. Wie entschädigt uns Gott? Lastenausgleich. Über Lastenausgleich wollen wir sprechen. Also das ist Geistliche. Gott will uns entschädigen für unseren Kampf, für unseren Stress, für das, was wir aufgeben, für das, worauf wir verzichten. Also es ist nicht umsonst, dass du Gott dienst. Es ist nicht umsonst, dass du hierher kommst. Und es ist nicht umsonst, dass du betest. Es ist nicht umsonst, dass du glaubst. So, das nur nebenbei zuerst einmal als Ankündigung. Ich möchte dich ganz herzlich einladen für die nächsten Veranstaltungen. Erwarte göttliche Lösungen am Freitag. Erwarte göttliche Lösungen und dann gib Gott Zugang zu deinem Inneren. So, gib Gott Zugang zu deinem Inneren und dann am Sonntag wird das Thema sein, mit Gott durchbricht man alle Blockaden. Du wirst blockiert, du merkst es gar nicht, du denkst, warum kommt bei mir nichts an? Oder jemand wollte mich anrufen aus dem Süddeutschland, als dieser Sonnenwind da war und da hieß es, diese Nummer ist, oder aus dieser Region können Sie nicht im Augenblick also diese Nummer erreichen. Und dann sagte, was ist mit deinem Telefon, hast nicht die Rechnung bezahlt, was mit dir ist los? Also aber Störung. Und wir haben so viele Störungen manchmal, auch im Gebet, im geistlichen Leben, im was weiß ich, auf allen möglichen Bereichen. Am Sonntag wird das Thema sein, durchbrich also deine Blockaden. Wie entschädigt Gott uns? Man dient Gott also nicht umsonst, liebe Geschwister und Freunde, das will ich also sagen. Du bist nicht vergeblich Kind Gottes geworden. Und alles, was du tust als Kind Gottes, ist nicht umsonst. Jeder Handgriff, jeder Faden, den du einnadelst und jeder Knopf, den du annähst, und es ist nichts vergeblich. Also das wird drüben alles angerechnet in der Ewigkeit. Bei Gott arbeitest du nicht umsonst, auch wenn es manchmal so aussieht und denkst du, was kriege ich dann so viel? In Matthäus 21, Kapitel 20, Vers 1 bis 16, da ist eine Geschichte, natürlich antisozial und antigewerkschaftlich, diese Geschichte. Da die einen sind morgens gerufen worden zum Dienst und die kriegen nur einen Denar. Die anderen sind mittags gerufen worden, die kriegen auch einen Denar. Und die anderen kommen kurz vor Feierabend, eine Stunde vor Feierabend, die kriegen auch einen Denar. Und das ist eigentlich verrückt. Die arbeiten den ganzen Tag, die schwitzen den ganzen Tag, sie setzen sich ein den ganzen Tag und kriegen auch nur einen Denar. Ist das nicht gerecht? Oder ist das ungerecht? Oder was ist das? Nur dieser Denar, auf den werde ich nachher noch zu sprechen kommen, es ist, bei Gott gibt es Mindestlohn. Mindestlohn. Und der Mindestlohn ist ein Denar. Und das ist Gnade, das ist Erlösung, das ist ewiges Leben, das ist ein Denar. In diesem einen Denar ist alles enthalten, was du brauchst. Mit diesem einen Denar kannst du all deine Schulden bezahlen. Also du arbeitest, ob jetzt den ganzen Tag oder nur eine Stunde, wie, egal. Guck mal, der Schächer, wie viel Zeit hat er gehabt, um sich zu bekehren und groß sich taufen zu lassen und sonst irgendwelche Heiligung nachjagen, irgendetwas in Ordnung zu bringen? Der hat keine Gelegenheit gehabt. Aber was sagt der Herr? Du kriegst einen Denar. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Was, wenn du in den Himmel einmal kommst, Gott will nicht viel von dir haben. Er will nur deinen Denar sehen. Hast du deinen Denar verdient, was es auch immer ist? Interessant ist in der Diskussion, als der reiche Jüngling hier zu Jesus kam und als der Herr sagt, verkaufe alles, gib alles den Armen, komm und folge mir nach. Und der ging traurig davon. Dann ist die Sache, die Jünger waren schockiert, die waren traurig und sagten, wer kann überhaupt noch selig werden? Eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr, das war das Tor, das nachts man in Jerusalem in die Stadt kommen konnte, also ohne Gepäck. Und ohne irgendwie, dass man die Stadt eindringt, das ist nur das Noteingang. Eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr, dieses Tor in Jerusalem, das ist nicht die Nadel, Nadelöhr, so das Nadelloch, als dass ein Reicher ins Himmel geht. Wer kann dann auch selig werden? Und dann kommt Petrus und sagt, Herr, wir haben alles verlassen. Wir haben alles verlassen, wir haben alles aufgegeben, meinen Vater habe ich aufgegeben, meine Gewerkschaft habe ich aufgegeben, meine Genossenschaft habe ich aufgegeben, meine Arbeit habe ich aufgegeben, mein Einkommen habe ich aufgegeben, meine Familie habe ich aufgegeben, ich habe alles aufgegeben, was wird mir dafür? Und dann sagt Jesus, hundertfältig wird dir wieder vergolten werden und du kriegst noch das ewige Leben dazu, diesen Denar, das ewige Leben. Wir haben also für Jesus uns entschieden, wir sind ihm nachgefolgt, wir haben ihm gedient, wir haben unsere Zeit geopfert, unsere Gesundheit geopfert. Was wird uns dafür? Hundertfältig wird es vergolten werden. Es ist nicht, dass ich dir jetzt Honig um die Ohren schmiere und dir etwas erzähle, nein. Die Belohnung wartet und mein Lohn kommt mit mir, sagt der Herr. Mein Lohn kommt mit mir. Die Jünger haben bei Jesus gelernt, das ist sehr viel, dass man bei Jesus lernen darf. und dass man von Jesus hören darf und mit Jesus gehen darf und bei Jesus sein darf und mit Jesus vieles erleben darf, Höhen und Tiefen, das erlebt man alles bei Gott. Das ist nicht umsonst. Es ist nicht umsonst, dass du auch Tiefen erlebst. Die meisten Leute möchten nur Wunder und Zeichen erleben, aber bei Gott erlebt man auch Tiefen, auch Krisen. Und auch das gehört zu unserer Ausbildung, auch das gehört zu diesem einen Denar, zu unserer Belohnung. Für den Herrn, wenn du für ihn arbeitest, wirst du gut bezahlt. Also, was springt dabei raus? Es springt eine ganze Menge raus. Das ewige Leben und hundertfältig wieder wird es alles vergolten werden. Auf dieser Welt gibt es keinen gerechten Lohn. Da kannst du so viel arbeiten, so viel du willst. Du wirst nicht richtig entlohnt. Manchmal sagen die Leute dir ja nicht einmal Dankeschön. Das ist der Lohn dieser Welt. Der Mohr hat seine Pflicht getan und er kann gehen. Aber bei Gott wird man ganz anders entlohnt, da wird man mit einem ewigen Lohn entlohnt. Und was er dir gibt, das ist alles für die Ewigkeit nachher. Hier, die sagen dir Dankeschön, aber das ist vielleicht vorübergehend. Nächstes Mal um die Ecke sagen sie, also weißt du was, was ist denn das alles, dafür kann ich mir nichts kaufen. Bei Gott bekommst du das, was du verdienst, was du verdient hast. Eigentlich, was leistest du Großes? Schaffst du neue Welt? Schaffst du Himmel und Erde? Schaffst du all diese Dinge? Was tust du? Lass uns herausdenken und nachgehen, was tue ich eigentlich? Eigentlich, ich werde belohnt für umsonst. Verstehe mich richtig? Ich predige hier ein anderes Evangelium als gewöhnlich. Wenn du leistest, dann kriegst du was. Nein, bei Gott ist es total anders. Wenn du nichts tust, bekommst du was. Wenn du nichts tust, der kam eine Stunde vor dem Feierabend und er bekam auch einen Denar. Dann kommen natürlich jetzt welche und sagen, jetzt am besten würde ich faulenzen. Gott unterstützt keine Faulheit. Aber, weißt du, Gott unterstützt unsere Unfähigkeit, Unmöglichkeit, unsere Hilflosigkeit, unsere Ohnmacht. Und je mehr er sieht, dass wir ohnmächtig und schwach sind, desto mehr verdienen wir für die Herrlichkeit. Paradox. Für die westlichen Ohren passt es nicht. Erst wenn du bei Gott angekommen bist, kriegst du diesen gerechten Lohn. Erst wenn du gelernt hast, umsonst zu arbeiten, umsonst zu beten, umsonst zu kämpfen, umsonst zu glauben, umsonst Gott zu vertrauen. Alles umsonst. Das ist schwierig. Umsonst zu predigen, umsonst Menschen für Jesus zu gewinnen, umsonst Gemeinde bauen, umsonst in Gottesdienst zu gehen. Wenn du das gelernt hast, dieses umsonst, da kriegst du den Lohn. Das ist, wie man Schätze sammelt. Vielleicht was ganz anderes, als du, was du vielleicht von deiner Gesellschaft oder deiner Kirche gehört hast. Erst wenn du umsonst gelebt hast, gelernt hast, umsonst zu leben und das nicht dramatisierst und nicht überspannst und sagst, ja, ich leiste nichts. Gott weiß, wofür du da bist. Gott hat den Zweck für dein Leben bestimmt und weiß wozu. Weißt du, Gott hat auf dein Herz abgesehen. Er will sehen, wie sieht's in deinem Herzen. Kannst du umsonst Gott danken, obwohl du keinen Grund hast zu danken und trotzdem Danke sagen? Das ist, was drüben zählt. Gott entschädigt deine Treue. Gott entschädigt deine Liebe. Er entschädigt deine Hingabe, dass du trotzdem, obwohl du nichts davon hast, trotzdem ihm dienst. Umsonst. Ich musste das lernen. Weißt du, am Anfang meines Dienstes habe ich gedacht, ich muss was leisten. Statistik, alles Zahlen. Wie viele Seelen hast du zum Heiland geführt? Wie viel hast du getauft? Wie viel hast du getraut? Wie viel hast du beerdigt? Weißt du, ich zähle nicht mehr. Bei Gott, Gott zählt nicht. Gott wiegt. Gott zählt nicht. Gott wiegt, gewogen und zu leicht erfunden bei diesem Belsatzer. Gott wiegt, Gott zählt nicht, wie viele Stunden hast du gebetet, wie viele Stunden hast du Bibel gelesen, sondern was konnte sein Geist an dir wirken? Und was konnte bei dir passieren? Und zwar, wo du nichts getan hast. Wir tun am allermeisten, Leute, so paradox und so verrückt, wie das klingt, wenn wir stille sind vor dem Herrn. Da streitet Gott für uns, wenn wir stille vor dem Herrn sind. Und Gott hat auf dein Herz abgesehen. Er interessiert sich nicht für dein Äußeres. Was leistest du jetzt? Und deshalb, das beruhigt mich. Ich muss nichts leisten bei Gott. Ich muss auch niemandem beweisen, ich bin Christ. Ich habe aufgehört, Leuten zu beweisen, Leute, ich glaube an Jesus, ich bin Christ. Nein, ich glaube an meinen Heiland. Ich liebe meinen Heiland, ich diene meinem Heiland, ich vertraue meinem Heiland. Und ich gehe mit meinem Heiland recht und schlecht. So, ich muss niemandem beweisen, dass ich echt bin. Weißt du, die Echtheit muss man niemandem beweisen. Man ist echt oder man ist nicht echt. So, man lebt oder man lebt nicht. Gott sieht das Herz an. Gott sieht das, wie wir gemeint haben, wie wir das überhaupt denken, wie wir das, was unsere Motive sind. Und Gott belohnt eigentlich unsere Motive. Nicht, was wir tun, sondern unsere Motive. Was treibt dich zu dieser oder jener Handlung oder Einsatz und dergleichen? Gott rechnet anders unsere Abrechnung. Weißt du nicht, wie viele Stunden da gesessen bist, sondern was konnte an dir durch ihn passieren? Was konnte er dir anvertrauen? Wie viel? Wie viel? Was konnte er dir zumuten? Wie konnte er dich belasten? Und das ist, was wir belohnt werden. Was haben wir ausgehalten im Glauben? Und dieses Aushalten ist manchmal ganz verrückt und schwierig. Aushalten, und da läuft nichts, passiert nichts, ist still. Also da fällt kein Schuss. Oder da ist kein Durchbruch. Weißt du, aber dieses Aushalten, trotzdem aushalten. Er duldete das Kreuz, heißt es von Jesus einmal. Was halten wir aus? So rechnet Gott, wenn er dann nachher unser Lohnzettel ausfüllt. Gott ist ehrlich, Gott ist nicht kleinig. Er sieht das Herz an. Er sieht, du wolltest und du konntest nicht. Und das ist, was Gott belohnt. Nicht, was du konntest, sondern diese Motive. Ich wollte und ich konnte es nicht. Herr, vergib mir. Ja, den Willen habe ich gehabt, den Wunsch habe ich gehabt, der Geist war willig, aber das Fleisch war schwach. Und Gott schaut nicht auf das Fleisch, sondern Gott schaut auf den Geist, was dahinter steht, diese Motivation. Also ein bisschen umdenken. Manche sind ungerecht in dieser Welt, wenn du dieses Matthäus 20, Vers 1 bis 16 liest. Ja, der eine arbeitet von morgens früh bis abends spät. Der hat geschwitzt, der hat sich aufgeopfert. Das den ganzen Tag geopfert. Weißt du, manche arbeiten ein Leben lang für eine Sache und kriegen auch nur einen Denar. Und manche, die erreichen in kurzer Zeit, die kommen zu spät, aber die machen in kurzer Zeit so viel, was der andere ganzes Jahr braucht. Ich kenne Christen, die sind 40 Jahre Christen, haben immer noch nicht den Heiligen Geist. Die sind noch nicht getauft. Weißt du, da reden sie und schimpfen sie über, ich komme nicht vorwärts und mir geht's nicht weiter und so weiter. Aber sie haben keine ganze Sache gemacht. Und da kommen Leute aus der Drogenszene, aus der Welt, vom Teufel kommen sie. Die bekehren sich, werden geistgefüllt, die kriegen eine Berufung, kriegen eine Vision. Die springen für den Herrn auf. Guck mal, Saul von Tarsus, der kam als Spätzünder zu Jesus und so weiter. Und der hat in kurzer Zeit, in 3 Tagen, fängt er an zu predigen. Und die anderen brauchen 30 Jahre, bis sie am Mund aufmachen. Und der predigt schon nach 3 Tagen und beweist den Juden in Damaskus, Jesus ist der Herr, der Messias. Also, ist verrückt. Und warum? Weil da etwas verdichtet ist. Gott hat das Herz gesehen von diesem Saul von Tarsus. Der wollte als Pharisäer schon Gott dienen. Der wollte als junger Mensch schon in seiner Studienzeit Gott dienen. Und das hat er nicht geschafft. Und jetzt kam Jesus und der Heilige Geist. Und jetzt kann er's. Und das ist erstaunlich. Und viele rauschgiftsüchtige Geschwister, wir dürfen nicht auf die Leute, die rauschgiftsüchtig sind, kaputt sind und krank sind und Alkoholiker sind, mit dem Finger zeigen. Diese Leute sind dem Himmel vielleicht viel, viel näher als so manche fromme und scheinheilige in der Gemeinde. Weißt du, die suchen die Wahrheit. Warum sind sie rauschgiftsüchtig? Weil sie die Wahrheit suchen. Warum rauchen sie Haschis? Die wollen Harmonie haben. Die haben keine Harmonie in der Familie, keine Harmonie in der Gemeinde, keine Harmonie nirgends. Und dann versuchen sie das alles zu befriedigen und merken, das geht nicht. Und dann kommen sie zum Heiland und zack, es geht. Also ich habe erlebt, die besten Zeugen für Jesus Christus sind die, die direkt aus der Hölle rausgeholt werden. Die stinken und riechen noch nach Feuer und so weiter. Aber die wissen, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Deshalb, Geschwister, es ist nicht schlimm, tief in Sünde gefallen zu sein und Mörder, Verbrecher sein und was weiß ich alles. Dem wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und deshalb, den meisten Christen ist gar nicht viel vergeben. Die haben keine großen Sünden getan. Verstehst du, wir werden belohnt. Meine Rede ist vom Lohn. Also, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Der dient mit Einsatz und Feuer für den Herrn und setzt sich für Gott ein und eifert für die Sache Gottes. Dem viel vergeben ist. Und deshalb, Geschwister, wir brauchen Vergebung, viel mehr Vergebung. Und wir sollten aus der Vergebung heraus leben. Also, die Entlohnung und die Belohnung beginnt mit der Vergebung. Wenn dir viel vergeben ist, dann dankst du, jubelst, jauchst und mir ist Erbarmen widerfahren, Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Also Gott sieht auf das Herz, Gott rechnet anders. Seine Abrechnung ist ganz anders in unserem Leben. Gott handelt. Also korrekt und sehr gewissenhaft, er weiß, was dein Problem ist, was dir fehlt und was die Not ist. Er weiß ganz genau jedes Detail. Und er weiß, was wir abgemacht haben. Weißt du, und unsere Abmachung ist, So wie bei allen diesen Burschen, die da in der Arbeit, diese ganzen Tagelöhner, der Abmachung ist ewiges Leben. Ewiges Leben. Wir haben eine Abmachung. Wir sind nur aus einem einzigen Grund hier. Wir sind hier für die Erlösung. Wir sind hier für das Heile. Wir sind hier, um das Ziel zu erreichen, unsere Berufung im Himmel. Und das ist unsere Abmachung. Gott ruft die Arbeitslosen. Das waren die. Und da waren immer noch welche, die noch müßig herumsaßen und nichts getan haben. Gott ruft die Unbeachteten. Und genau, schau, die kriegen mehr als manche, die so vorne stehen und groß beachtet werden. Die Unbeachteten kommen und dienen jetzt um die 11. Stunde oder dann vielleicht um die 10. Stunde. Der Herr ruft die Nutzlosen. Er macht zu Schanden die, die sich was einbilden. Guck mal, ich war so nützlich, ich habe mich so eingesetzt. Aber die Unbrauchbaren, weißt du, die möchten gerne arbeiten. Es gibt Leute, die möchten gerne arbeiten und die können nicht arbeiten, weil sie niemand einstellt, weil sie niemand bittet, komm und hilf uns. Dass niemand auf sie zugeht. Niemand will sie haben. Aber Gott will sie haben. Amen. Geschwister, die Menschen, die niemand haben, die sich für sie interessieren, für die interessiert sich Gott. Bei Gott wird jeder gebraucht. Und Gott geht mit jedem ein Risiko ein, selbst wenn er noch so ein Tollpatsch ist und zwei linke Hände hat. Gott gebraucht jeden. Der kann aus jedem etwas machen. Guck mal, Moses kommt zum Herrn und sagt, oh Gott, ich habe eine schwere Zunge, ich kann nicht sprechen. Der konnte, aber der wollte nicht. Nur als Beispiel. Weißt du, ich kann nicht sprechen. Und Gott kann jeden gebrauchen. Ich bin nur Frau oder ich bin nur ein Hilfsarbeiter. Ich bin nur Schwächling. Aber Gott kann jeden gebrauchen. Oder kränklich. Gott kann sogar kränkliche Leute gebrauchen. Geschwister, niemand soll sich sagen, ich bin unbrauchbar. Bei Gott ist jeder brauchbar. Selbst wenn der kränkliche Tagelöhner dort sitzt, komm, kannst du noch helfen. Wenigstens eine Stunde. Und wenn du nichts anderes kannst, pass auf die Sachen. Verstehst? Nur aufpassen. Und nur ein bisschen so dabei sein. Du glaubst gar nicht, wie wichtig das ist. Jeder Einzelne ist bei Gott wichtig. Und mein Thema ist also diese Belohnung. Gott entlohnt und entschädigt uns gerecht. Alle arbeiten für einen Groschen für den Tag und so weiter. Und die sind froh, dass sie das ihren Denar bekommen am Abend. Und nur der so lange gearbeitet hat, der regt sich auf. Der eine, der nur eine Stunde gearbeitet hat, der hat sich nicht aufgeregt in der Geschichte. Lies mal die Geschichte. Der war froh, aber der, wo so lange gearbeitet hat, weißt du, und wer ist das? Das sind die Frommen. Die regeln sich am meisten. Ich habe schon so viel gebetet. Ich habe schon so viel gesungen. Ich habe schon so viel gepredigt. Ich habe schon so viel für meinen lieben Gott getan. Und kriegt auch nur einen Denar. Weil wir arbeiten nicht für uns, sondern wir arbeiten für Gott. Und mit dieser Abmachung, die wir dort haben. Und die Belohnung, die jeder an dem Abend bekommt, ist Gnadenlohn. Ist Gnadenlohn. Geschwister, wir sind alles Gnadenkinder. Lass uns zusammen sagen. Wir sind alle Gnadenkinder. Weißt du, was das bedeutet, Gnadenkind zu sein? Du bist von der Gnade Gottes abhängig. Du bist nur von der Gnade Gottes abhängig. Weißt du, du weißt nicht, wann du gerufen wirst. Morgens, mittags, abends oder in der letzten Stunde. Weißt du, du hättest verpassen können. Aber das Erstaunliche ist, alle sind gerufen worden. Das macht mich so glücklich. Alle werden gerufen, früher oder später. Da wird keiner ausgelassen. Und der Herr sieht, ja, da sind auch noch welche. Auch die müssen noch gerufen werden. Also, denk nicht, dass da irgendjemand zu spät kommt am Tag des Herrn. Am Tag des Herrn werden alle gerufen werden. Auch die, die nichts getan haben die ganze Zeit. Ja, ihr. Wenn ich hier die Kirche renoviert habe und so auf einiges, da bin ich zum Arbeitsamt hier in Gerichtsstraße gefahren, da standen die Leute und dann habe ich ausgesucht, wer gute Muskeln hat, kräftig ist, gute Zähne. Und dann habe ich gesagt, kannst mir helfen? Und dann, ja, und was willst du haben? 50 D-Mark damals, für 50, und wir sind eins geworden, der hat für 50 D-Mark, der hat geschafft wie wild, oder mein Umzug oder verschiedene Sachen. Weißt du, die waren froh, dass sie Arbeit kam. Und das Interessante war, die haben sich gedrängt. Nimm mich, ich bin kräftiger. Ich bin stärker. Also, die haben sich gedrängt und haben gesagt, nein, ich will den haben. Und so bin ich auf den Roger mal gekommen. Der stand auch dort für Arbeit als Asylant und so weiter. Und so habe ich ihn kennengelernt. Und dann sagte er, er ist Christ. Und ich habe erzählt, ich bin Pastor. Und er war kräftig und konnte helfen. Und so bin ich ihm begegnet. Das war unsere erste Begegnung am Arbeitsamt. So standen da Schlange morgens um 6, 7 Uhr und dergleichen. Manche standen da und die sind nicht abgeholt worden. Und das war traurig, dann sie mussten nach Hause gehen, konnten ihre Familie nichts nach Hause bringen. Nur als Beispiel. Wir arbeiten für Gott. Und Gott sucht sich die Leute aus, wann, wie lang du arbeiten musst. Er bestimmt die Zeit. Auch die Zeit unseres Dienstes, ob wir den ganzen Tag arbeiten, einen halben Tag arbeiten oder das ganze Leben arbeiten. Er bestimmt es. Und wir kriegen auch nur das Gleiche. Glaubt doch nicht, dass ich mehr kriege als ihr oder weniger als ihr und so weiter. Nein, wir kriegen alle den gleichen Lohn vom Herrn. Unsere Seligkeit, unsere Erlösung, unsere die Gnade. Natürlich, wenn einer viele zum Herrn gewiesen hat, das ist wieder in einem Buch geschrieben, der wird leuchten wie Glanz des Himmels. Aber normalerweise, Erlösung ist für alle gleich. Und in der Erlösung ist alles inklusiv, alles eingeschlossen. In der Erlösung, da ist die Vollpension für deine Seligkeit, da ist die Überfahrt von hier nach drüben, da ist die ganze Ewigkeit abgesichert schon und das Erbe schon auf dich eingetragen. Und jetzt rechnest du, ja, was kriege ich dafür, werd ich schaffen, meine Seligkeit, gewiss, wir sollen mit Furcht und Zittern unsere Seligkeit schaffen oder daran arbeiten, heißt es in der Bibel. Aber wir sind alle von der Gnade Gottes abhängig, von dem Ruf Gottes, von der Berufung Gottes. Und er ist es, der uns erwartet. Er ist es, der uns zu Hause belohnt. Ich denke nur an den verlorenen Sohn. Diese Geschichte ist so voller Inhalt, so voller Substanz. Da kommt der verlorene Sohn nach Hause, wird sofort eingesetzt, obwohl er alles verludert und verlebt hat und vertan hat. Versoffen und verfressen hat. Und so weiter, kommt nach Hause und dann kommt der Vater, bringt das beste Kleid, bringt den Ring, bringt den Mastochsen, bringt alles her. Und dann kommt der alte, ältere Bruder nach Hause, das ist der, der den ganzen Tag gearbeitet hat. Und sagt, Vater, ich erfülle meine Pflicht, ich diene dir treu und mir hast du nichts gegeben. Und diesem Lumpen da. Geschwister, wir werden erstaunt sein im Himmel. Lumpen werden besser belohnt, wie manche so fromme, pflichtbewusste Leute, religiöse Leute, Pharisäer. Die Pharisäer geben ihr Bestes, aber ihr Herz ist nicht dabei. Ihr Herz ist nicht dabei. Weißt du, die Pharisäer, lass dich nicht irritieren, der Gemeinde oder der Kirche oder wo auch du immer, also in deiner Umgebung von den Frommen. Die Frommen sind manchmal ganz schlimme Heuchler. Die tun so, als ob, aber ihr Herz ist nicht dabei. Ihr Herz ist nicht dabei. Aber so ein Lump kommt nach Hause, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel und bin dir nicht mehr wert, dein Sohn sein. Und der Vater unterbricht und sagt, Junge, alles in Ordnung. Du siehst, er hat Gnade erlebt. Und das ist Gnade. Und dem alten Bruder sagt der Vater auch, und der Vater steht zwischen den alten und den jungen Sohn. Und er sagt, mein Sohn, was meinst du, ist auch dein? Warum hast du es nicht gelernt, sich zu bedienen? Gott belohnt uns und wir sollen lernen, hier schon uns bedienen. Aber das ist eine andere Geschichte noch. Also Gott belohnt uns. Gott entschädigt uns. Und dieser Junge, der nach Hause kommt, der will nicht mehr sein Erbe. Der sagt, ich möchte nur Tagelöhner sein bei dir. Nur Tagelöhner, nur Tagelöhner. Also er will für einen Denar arbeiten. Das reicht mir. Für einen Denar. Die Welt Gottes steht unter anderen Gesetzen als unsere Welt. Gottes Welt wird nicht bankrott, wenn er da jeden mitnimmt. Manche Leute haben Angst und sagen, ja, wenn alle in den Himmel kommen, was passiert dann? Oh, der Himmel ist so groß. Alle Himmel können dich nicht fassen, oh Gott. Weißt du, diese Welt vergeht, aber Gottes Welt vergeht nicht. Weißt du, da ist so viel Platz und Gott hat so viel zu geben, zu schenken, also uns zu entschädigen. Glaub mir das. Weißt, Gottes Welt leidet keinen Mangel. Er hat Fülle. Gott macht nur einmal so und dann ist alles voll Gold. Also ich habe einen Gottesdienst erlebt, oder zwei, in meinem Leben habe ich zwei Gottesdienste erlebt, hier drüben in der Kirche auch. Wir hatten so eine schöne Anbetung, so eine Herrlichkeit Gottes. Und ich stehe vorne, da war eine Anbetung, glaube ich, das war die Amy, die diese Tanzveranstaltung machte, also vor dem Herrn getanzt hat. Und ich bete und mache meine Augen auf. Und ich schubse den Bruder und sage, Bruder, geht's dir gut, ist alles in Ordnung? Sagt er, ja, was ist... Hier ist alles Gold versprüht. Weißt du, da war plötzlich Gold in der Kirche, beim Beten, bei der Anbetung. Und es war, die Herrlichkeit Gottes war so groß, du hast gesehen, wie der Engel Gottes durch den Raum gegangen ist, du konntest die Spur Gottes sehen. Weißt du, wenn wir in der Gegenwart Gottes, Gott macht nur einmal so, bewegt seinen Arm und da ist alles voll Gold. Ich dachte, ich spinne, alles glitzert, obwohl da niemand mit irgendwie Glitzerzeugs vorbeigegangen ist und vorbeigetanzt ist oder was auch immer ist. Wenn Gott segnet, dann ist Herrlichkeit. Dann ist der Boden, ja, Gold, die Straßen sind aus Gold im neuen Jerusalem. Das kann sich Gott leisten. Gott ist ein reicher Gott, deshalb er entschädigt seine Kinder würdevoll. Du musst nicht knausern. Hier musst du sparen und jeden Euro dreimal umdrehen, bevor du ausgibst. Ein Denar, das reicht. Und weißt du, Jesus muss ja, da kommen sie, ein paar Leute von der Kirche da, zahlt euer Meister keine Kirchensteuer oder Tempelsteuer damals. Ja, ja, sagt Petrus, er zahlt schon, aber wir haben ja kein Geld. Und dann gucken wir, was der Herr Jesus sagt zum Petrus, da soll dann Angler auswerfen und einen Fisch fangen und den ersten Fisch, wo er das Maul aufmacht, da soll er diesen Denar rausholen und dann soll er damit die Kirchensteuer bezahlen. Für mich und für dich. Du siehst also, der Herr kann sogar dem Fisch ins Maul da so eine Münze reingeben und damit die Kirchensteuer bezahlen. Und deine Steuern bezahlen. Und das, was noch fehlt, gib dem Kaiser, was Kaiser und Gott, was Gott, damit wir unsere Pflichten erfüllen können. Gott kann dir die Mittel geben. Halleluja. Preis dem Herrn. Gott kann das tun. Gott kann sich leisten. Weißt du, für gleiche Arbeit oder ungleiche Arbeit, gleiche Belohnung. Für ungleiche Arbeit, du machst nur kleine Arbeit, kriegst auch ein Batzen Gold und Silber oder Schätze und Reichtümer Gottes. Gott sagt, meines Gold und Silber. Meines Gold und Silber. Wenn du einmal die Güte Gottes erlebt hast und verstanden hast, Gott ist ein reicher Gott, dann wirst du nicht mehr kleinkariert sein. Da wirst du mit einem großen Gott rechnen in deinen großen Nöten. Mit einem großen Gott. Und du weißt, alles, was ich kriege, ist unverdienterweise. Ihr habt nicht gebeten und Gott gibt trotzdem. Weißt du, und genau das ist, Gott weiß das, was wir bedürfen. Noch ehe sie bitten. Aber wie ist ein Bettler? Weißt du, ein Bettler wird nichts bekommen. Bitte pass auf, was ich gesagt habe. Ein Bettler wird nichts bekommen. Im Himmel gibt es keine Bettler. Im Himmel gibt es nur Gnadenkinder, Gotteskinder, die die Gnade erlebt haben. Und die danken Gott, preisen Gott. Und das ist der Schlüssel, wie wir reich werden, wie wir gesegnet werden, wie wir vorwärts kommen, wie wir weiterkommen. Preise Gott. Preise Gott. Danke Gott. Oh Herr, wie reich sind wir doch. Überleg aber, wie reich sind wir, auch wenn wir nichts haben. Selbst wenn du splitternackt wirst, du bist trotzdem reich. Hast eine gute Haut noch wenigstens. Weißt du, wir sind reich gesegnet mit allem. Und Paulus sagt, wir sind arm, wir haben nichts. Aber wir sind so reich, dass wir alle beschenken können. Wir können alle ermutigen. Wisst ihr, mir ist aufgefallen in der Bibel. Im Alten Testament, da ist so viel von den Armen die Rede. Aber im Neuen Testament ist von den Armen nicht mehr so die Rede. Da ist die Rede nur von den geistlich Armen. Selig sind die geistlich Armen. Und wisst ihr, wenn wir geistlich in Gott sind, geistlich in Christus sind, da sind wir gesegnet. Ihnen gehört das Himmelreich. Und wenn dir schon einmal ein Platz im Himmelreich gehört, dann bist du reich gesegnet. Danke Gott, preise Gott, bete Gott an, rühme Gott, lass einfach Gott in dein Leben wirken und Gott entschädigt dich. Weißt du, es ist so schön. Heutzutage wird auf dem Konto alles überwiesen. Aber für mich war es so schön, mitzuerleben, früher die Lohntüte. Und da war so Lohnstreifen, wie viel Steuer du gezahlt hast und wie viel Abzüge du gehabt hast. Und es war Lohntüte und Lohnstreifen. Und das war schön zu sehen, das war dein Zahltag. Das war dein Zahltag. Und es war noch mal Blaupause durchgedrückt, so dieser Zettel, diese Lohntüte. Auch wenn es manchmal nicht viel drin war, aber als Lehrling habe ich manchmal nur 75 D-Mark gehabt. Aber ich war trotzdem glücklich über meine Abrechnung. Weißt du, und Gott rechnet ab, auch für die Lehrjahre. Gott rechnet auch für die Lehrjahre ab, was du hier absitzt. Verstehst du? Du sitzt hier in der Gemeinde ab und du lernst und hörst zu. Das sind Lehrjahre. Weißt du? Das sind Lehrjahre. Das sind also Jahre, wo du einfach dich vorbereitest für die Herrlichkeit. Das ist diese Entlohnung, für die ich hier dich werbe. Und denk dran, Gott belohnt auch das, was du lernst, auch das, was du doppelt lernst. Manchmal du sagst, das habe ich schon alles gelernt. Aber der Herr will als Pädagoge, dass du dies und das nochmals durchnimmst. Wenn du einmal die Güte und Gnade Gottes erlebt hast, diese unverdiente Weise, du wirst gesegnet. Du bist nicht so fromm. Wisst ihr, was für mich das Größte in meinem Leben war? Ich habe in einer Sache versagt und Gott hat mich trotzdem gesegnet. Und ich habe gedacht, jetzt wird er mich nicht mehr segnen. Weißt du, ich habe da einen Fehler gemacht, keinen gravierenden Fehler. Weißt du, aber man denkt, Gott segnet nur, wenn ich perfekt bin, wenn ich vollkommen bin. Nein, ich habe einen Fehler gemacht und ich habe gedacht, lieber Gott, jetzt gehe ich in den Gottesdienst, ich weiß nicht, ob ich heute noch gesegnet werde. Also ich bin daneben rausgegangen, also ich habe einen Bock geschossen. Also ich habe mich versündigt und ich habe Unrecht getan und ich habe das gewusst, dass es Unrecht ist. Und dann stehe ich im Gottesdienst und du, das war der herrlichste Gottesdienst, den ich je erlebt habe. Gott hat trotz meiner Unwürdigkeit mich trotzdem gesegnet, obwohl ich mich so schlecht vorkam. Geschwister, wenn wir uns schlecht vorkommen, segnet uns Gott. Segnet uns Gott. Je schlechter du dir vorkommst, desto gesegneter bist du. Denn nur er ist gut. Nur er ist perfekt. Und dann habe ich gesagt, Herr, muss ich immer schlecht sein? Muss ich immer Fehler machen? Nein, ich muss das nicht. Aber ich habe hier gelernt, Gott schaut nicht auf das Äußere, Gott schaut auf das Innere. Es hat mir leid getan, das war mir übel, das war mir zum Kotzen eigentlich, das alles. Aber es passiert. Und deshalb, Gott rechnet nicht unsere Fehler. Aber wer mir vergibt, den liebt er auch. Und wem viel vergeben ist, der liebt ihn umso mehr. Und du siehst also, da entsteht eine Kettenreaktion. Gott belohnt uns. Gott belohnt uns für unsere Fehler sogar. Verstehst du das? Du musst hier heute etwas verstehen. Ich möchte ein Evangelium predigen, das dein Herz erfreut. Weil wir Christen sind nicht immer perfekt. Guck mal, der verlorene Sohn wird belohnt, obwohl er alles verludert hat. Also eigentlich, wenn das mein Sohn gewesen wäre, hätte ich gesagt, Junge, pass auf, so bist du mit meinem Geld umgegangen. So bist du mit meinem Erbe umgegangen. Du hast alles verludert und verlebt. Nein, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Küsst ihn sogar noch und liebt ihn und straft ihn nicht. Der Vater hat sich gefreut, dass er das gebraucht hat, dass er es benutzt hat, dass er ein paar schöne Stunden sich damit gemacht hat, mit dem, was er ihm gegeben hat. Verblüffend. Und der andere, den putzt er runter und sagt, mein Sohn, was meines ist auch dein, bitte bedien dich. Gnade ist es, dieser Denar, für den wir arbeiten. Und wenn du einmal die Gnade erlebt hast, diese unverdiente Liebe Gottes, wenn du einfach unverdienterweise plötzlich befreit wirst, plötzlich erlöst wirst, plötzlich gesegnet wirst, plötzlich angenommen wirst, plötzlich die Gegenwart Gottes spürst, dann sagst du, lieber Gott, ich bin gar nicht wert, aber ich diene trotzdem weiter. Und dann wirst du anders denken, auch anders andere behandeln. Weißt du, wenn du die Gnade erlebt hast, wirst du auch andere anders behandeln. Du wirst auch als wahres Kind Gottes die Menschen lieben, auch sagen, ach komm, vergiss das. Vergiss es. Kannst großzügig hinweggehen. Wir Christen müssen lernen, großzügig über die Fehler anderer Leute hinweggehen. Wir müssen das lernen. Denk an die Geschichte von dem Schalksknecht in der Bibel. Also dem wurde so viel vergeben, aber er konnte so kleine Sache bei einer Schuldnerin nicht vergeben. Diese Geschichte hier von dem Tagelöhner ist eine großartige Botschaft. Gnadenlohn, weißt du, ist Gnadenlohn und das muss ertragen werden. Also auch wenn du einen Denar bekommst für den ganzen Tag, für das ganze Leben, du hast die ganze Zeit nur gebetet, nur gebetet, nur gebetet, nur gebetet, nur gebetet. Weißt du, wir brauchen Beter auch in der Gemeinde, auch die sind nötig. Und du hast nichts anderes getan wie gebetet. Du bist nicht auf die Straße gegangen, du hast niemand bekehrt, du hast niemand getauft, du hast keine Predigt gehalten, aber du hast nur gebetet. Und ich sag dir, du kriegst auch ein Denar und nicht mehr und nicht weniger. Und du musst nicht eifersüchtig und neidisch sein auf den, der jetzt nur kurz was gearbeitet hat. Da kommt ein Evangelist, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, so spricht der Herr und so weiter. Und dann ist passiert und die Leute sind gesegnet, da kommen 1000 Leute nach vorne. Aber dass jemand vorgearbeitet hat, vorgebetet hat, vorgeheizt hat, verstehst du, das sieht man nicht. Weißt du, da loben sie alles, das ist der Mann Gottes. Aber wo ist die Frau, wo ist der Bruder, der gebetet hat, der jemand herausgebetet, 30 Jahre für jemand gebetet und dann bekehrt sich die Person. Alles ist in Gottes Hand, auch unsere Belohnung, auch dieser Lohnstreifen. Der Lohnstreifen wird von Gott geschrieben und so weiter. Vergiss es, du musst nicht den Mann, der da vorne steht, anhimmeln, der ist auch nur ein Diener Gottes, wie alle anderen auch. Da ist halt nur kurz jetzt aufgetreten wie ein Komet. Und Kometen vergehen wieder. Aber die Treuen im Lande, die bleiben. Die Treuen im Lande bleiben. So, der ältere Sohn kann es nicht begreifen. Ich diene so treu und mir hast du nichts gegeben. Ja, bist selber schuld. Bist selber schuld, wenn du nicht sagst, ich brauche wieder Kredit. Ich brauche wieder Geld. Für mich war es immer schön, als ich nachher Geselle war und gearbeitet habe, ich brauche Gehaltserhöhung. Ich brauche Gehaltserhöhung. Du darfst zum Heiland kommen und sagen, lieber Heiland, ich brauche Gehaltserhöhung. Und dann wird der Herr sagen, wir müssen das prüfen. Wir müssen das prüfen, so war es bei mir auf jeden Fall. Und ich weiß, wie das funktioniert. Gott belohnt seine Arbeiter schon gerecht. Und in einem Fall, ich wusste, die anderen haben alle Gehaltserhöhungen gekriegt. Aber bloß ich habe keine Gehaltserhöhung gekriegt in einer Firma, wo ich mal arbeitete. Und dann bin ich hingegangen, ach, sie haben wir wirklich vergessen. Weißt du, das ist auch schlimm, weil man dich vergessen hat, dir eine Gehaltserhöhung zu geben. Und manchmal kommst du in dieser Welt vor, auch in der Gemeinde, auch im Reich Gottes, auch als Kind Gottes. Gott hat mich vergessen. Scheinbar, Gott hat mich vergessen. Er hat mich übersehen. Alle anderen kriegen es und ich nicht. Gott belohnt seine Arbeiter, weiß. Richtig. Weißt du, im Alten Testament wird gesagt, ein Ochse, der drischt, dem soll man das Maul nicht verbinden. Der darf ruhig mal was da nehmen und sich bedienen. Verstehst du? Also ein Ochse, der drischt, soll man sein Maul nicht verbinden. Und jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert, steht in der Bibel, im Alten Testament. Und wie viel mehr dann im Neuen Testament? Bei Gott ist eine Gleichbehandlung. Der arbeitet, der dient und so weiter, der wird von Gott belohnt. Und zwar auf seine Art und Weise, nicht wie wir es das denken. Wir denken manchmal kleinkariert. Also nur ein Denar, was ist so ein Denar? Aber Gott will nur einen symbolischen Preis uns geben, nur so als Angeld, als Pfand für die große Belohnung. Das ist nur als Pfand. Bevor Jesus das Gleichnis erzählt, ist der reiche Jüngling und zu dem sagt er, verkaufe alles, was du hast. Guck mal, was der Herr alles verlangt. Er verlangt unseren totalen Einsatz. Und was wird mir dafür, ist die Frage danach. Was springt mir dabei raus? Was kommt unterm Strich? Was zählt für mich? Petrus sagt, wir haben alles verlassen und sind hier mit dir gegangen und gefolgt. Was bekommen wir dafür? Was bekommen wir dafür? Jesus lässt uns hier keinen Zweifel in der ganzen Geschichte, in dem ganzen Gespräch da, dass jeder, der ihm nachfolgt, reichlich belohnt wird. Denn, weißt du, du folgst Jesus nach, du dienst Jesus, du ziehst andere mit, du lehrst andere, du dienst anderen. Das ist nicht vergeblich. Ich habe da eine Außenstation mal bei Heilbronn gehabt, habe lange Zeit betreut. Die Sache lief gar nicht so, wie ich das wollte oder mir vorstellte. Da waren manchmal nur 5, 6 Leute da. Und wenn ich Sonntagabends dann nachher nach Hause fuhr, habe ich manchmal gedacht, naja, bringt das was überhaupt? Lohnt sich das überhaupt die Arbeit, nur 5 Menschen zu predigen? Natürlich steht es, eine Seele ist bei Gott mehr wert wie alle Schätze dieser Welt. Und dann komme ich nach Hause und frage meine Frau, wie war das und so weiter. Ich sage, da waren es genauso wie schon immer. Das war da, macht keinen Ruck nach vorne und keinen Ruck nach rückwärts. Es bleibt so, wie es ist. Aber dann hat Gott mir ein Wort, während sie mich so fragte, ein Wort gegeben. Wir müssen das Wort Gottes predigen zur Zeit und zur Unzeit. Gelegen und ungelegen. Das ist mir so groß geworden. Einfach sich nicht stören. Das haben wir weitergemacht. Und mittlerweile, dann habe ich die Gemeinde fast aufgelöst, wollte ich auflösen. Dann fangen die an zu heulen. Wir wollen nicht auflösen, wir machen weiter. Und habe ich gesagt, gut, aber wisst ihr, ihr müsst auch was anderes machen. Aber ich habe eine ganze Weile gepredigt dort. Und nach der Auflösung, das Ding fing an zu explodieren und heute steht eine lebendige Gemeinde dort im Ort, immer noch, obwohl ich schon 20 Jahre hier bin. Also unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich, ist nicht vergeblich. Und Leute kommen auch ab und zu mal besuchen mich, auch hier nach Berlin, wenn sie dann kommen. Also unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Und wenn du nachher siehst, was kommt dabei raus, kommt eine ganze Menge raus. Manchmal ist alles auch kurzfristig. Ich denke nur an einen Fall, wir hatten eine Gebetsnacht in Stuttgart, in der Teestube, wir beteten, da war einer, ein Praktikant aus Österreich, und der sagte, ich habe noch nie eine Gebetsnacht, dass man eine ganze Nacht betet, habe noch nie erlebt. Er war kein Christ in dem Moment, als er da war. Aber ich möchte dabei sein, bin Student, bin lernender Praktikant, kann vielleicht was lernen. Und was passiert? In dem ersten Teil der Nacht bekehrt er sich, in dem zweiten Teil wird der Geist erfüllt, und morgens um 5 Uhr kommen wir raus, da kommt gerade die Zeitungsfrau vorbei, fragt Zeitung, sagt, wo kommen Sie denn? Ja, von der Gebetsnacht. Und dann sind wir gleich zum Wasser gefahren, zum See, zum Ebenissee, den Mann getauft, und heute ist der Missionar in Nepal. Mit seiner Frau zusammen. Weißt du, und war nur kurze Zeit in Stuttgart. Weißt du, manchmal begegnen wir den Leuten nur für ein paar Minuten, für ein paar Augenblicke, und die Wege gehen auseinander. Das Wichtigste ist, was passiert weiter? Haben wir auf die Ewigkeit gebaut? Ein jedes Werk muss durch Feuer, alles muss sich bewähren, und das, man kriegt einen Lohn für das, was bleibt. Was bleibt, wenn das Feuer durch ist? Wie viele Leute habe ich schon getraut? Wie viele Leute habe ich getauft? Also ich weiß nicht mehr, wie viel ich getauft habe. In manchen Monaten habe ich manchmal 50 Leute getauft, auch hier im Wannsee oder Teglersee oder wo auch immer, oder auch hier in der Gemeinde. Weißt du, ich habe so viele Leute getauft. Und manchmal frage ich, wo sind sie alle? Wenn ihr alle da wäre, hätte ich in der Gemeinde von 5.000, 6.000 Leuten. Durchaus, kein Problem. Aber wo sind sie alle? Aber dann höre ich, jemand schreibt mir, du, ich diene da an der Schweizer Grenze. Jemand schreibt aus Schottland mir, ich diene Gott hier. Verstehst du? Und ich habe dich im Facebook gefunden und ich habe dich da gefunden. Ich kriege so Zuschriften von Leuten immer wieder, wo die Leute da einen finden. Man kann heute sich schnell finden durch die Suchmaschinen. Und man begegnet Leuten und weißt du noch, es war noch so tolle Zeit, aber die war vielleicht nur 3 Wochen. Es war so eine tolle Zeit, wir waren zusammen und unsere Wege sind auseinandergegangen. Weißt du, der Kämmerer, der hat den einen zum Herrn geführt und ist davon geflogen. Und er zog seine Straße fröhlich weiter. Und was passiert, was ist inzwischen passiert? Er zog nach Hause, hat eine Kirche gegründet, dieser Kämmerer, und wir haben die äthiopische Kirche, die existiert bis heute noch. Bis heute existiert die äthiopische Kirche, was damals schon durch den Philippus zustande kam. Wir sehen, jemand anders begießt, jemand anders behackt, jemand anders stützt und hält es. Und jedes Werk muss durchs Feuer. Und das ist, was bleibt. Die Frage ist, wofür arbeiten wir? Wofür leben wir? Wir werden belohnt, wenn wir für die Ewigkeit leben. Weißt du, wir dienen für den Herrn, nicht für die Vergänglichkeit, für Zeit und so weiter, für heute. Ich diene nicht für heute. Nein, ich diene für die Ewigkeit. Ich weiß, unterm Strich kommt was raus für die Ewigkeit. Und wenn ich einmal nicht mehr da bin, dann ist das alles bei Gott. Gott führt Bücher. Weißt du, Gott führt Bücher über jede Tat und ihre Werke folgen ihnen nach. Die Leistung, die Gott belohnt, ist nicht die soziale Leistung, sondern die geistliche Arbeit, die geistige Arbeit. Und die geistige Arbeit, die kann man gar nicht sehen, die kann man gar nicht messen. Weißt du, es gibt noch keine Geräte, um die geistige Arbeit und geistliche Arbeit zu messen. Die Gebete, einfache Gebete, Stoßgebete manchmal. Oder Segnungen, die wir so ausschicken. Oder Liebe, die wir weitergeben. Liebe sieht man auch nicht. Man spürt es vielleicht, aber vielleicht auch nicht. So, Liebe, weißt du, und du sagst, was ist das für so viele? 5 Brote, 2 Fische. Was ist das für so viele? Ganz wenig. Aber Gott gebraucht gerade das Wenige. Und du bist verblüfft. Mein Wort hat so eine große Wirkung. Mein Gebet hat so eine gewaltige Wirkung. Meine Spende hat so eine große Wirkung. Du weißt gar nicht, was du auslöst in der unsichtbaren Welt, in der verborgenen Welt. Deshalb, wenn wir Segen haben möchten, Erfolg haben möchten und wenn wir Belohnung haben möchten, wir sollen mehr für das Verborgene wirken. Was niemand sieht, niemand weiß, niemand was angeht. Deshalb sagt die Bibel, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Das geht niemand was an. Also du musst nicht erzählen, was ich getan habe, wie viel ich gegeben habe, wie viel ich gebetet habe. Nein. Wir leben für die unsichtbare Welt. Wir leben für Gott und Gott ist ein unsichtbarer Gott. Und Gott testet uns, kannst du mir umsonst dienen? So im Verborgenen, es sieht aus, es ist umsonst. Aber wir predigen zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Gott ist sehr fair, wenn er uns belohnt, wenn er uns auszahlt und uns bewertet oder uns anerkennt und lobt. Du hast treu getan, mein Sohn, du warst im Kleinen treu. Du siehst, auf was Gott achtet. Kleinen. Du warst im Kleinen treu, aber jetzt kriegst du 5 Städte. Gott ist fair, auch wenn unser Leben sehr unfair ist. Er fragt dich nicht, zu welchem Volk du gehörst. Er fragt dich nicht, welche Hautfarbe du hast, in welcher Kirche du bist oder welche Sprache du sprichst oder wie viele Sprachen du sprichst, welche Titel du hast. Er fragt all das gar nicht. Er interessiert mich. Wie ist dein Herz? Das Herz ist ausschlaggebend bei Gott. Weißt du, nicht wie viel Geld hast du gegeben, wie viel Geld hast du da gespendet. Nein, Gott sieht das Herz. Selbst wenn du ein Euro spendest, aber mit Herzen, das kommt bei ihm an. Die Schärflein der Witwe, denk an das. Weißt du, plötzlich blast der Herr ins Horn und sagt, schaut Leute, diese Frau hat mehr gegeben, wie die alle hier, die zusammen was in den Kasten reingelegt haben. Gott zählt ganz anders, Gott wiegt ganz anders. Gott sieht das Herz. Diese Frau hat ihr Letztes gegeben. Wisst ihr, und das ist, was Gott belohnt, wenn wir das Letzte geben. Das letzte Hemd, letzte Hose, letzte Schuhpaar, den letzten Cent. Es ist komisch, aber ich habe schon so viele Segnungen erlebt beim letzten. Damals war es D-Mark noch und so weiter, aber nicht nur bei D-Mark, ich erlebe auch bei Euros. Wenn wir das Letzte geben, du glaubst gar nicht, was für eine Herrlichkeit da drauf liegt, was für ein Segen da drauf liegt. Mir geht's nicht ums Geld, sondern Gott will das Letzte. Sie hat alles gegeben, was sie hatte. Oder denk nur an diese Frau, die Jesu Füße gesalbt hat. Sie tat, was sie konnte. Geschwister, und genau das ist, was belohnt wird, wenn du getan hast, was du konntest, nicht was du nicht konntest. Vergiss alles andere, was die Leute dir vorpredigen und vorschreiben. Das musst du tun und das musst du tun und das musst du tun. Das ist alles, das ist nicht von Gott. Sondern tu das, was du kannst. Tu das, was du kannst. Was du hast. Du musst nicht zur Bank gehen und Kredit aufnehmen und da Spende für Missionszelt irgendwo spenden. Das gar nicht aufgestellt werden kann. Und wird. Nein, du kannst das, was du kannst. Du kannst hingehen, kannst die Hand halten. Du kannst hingehen und kannst vielleicht ein paar gute Worte sagen. Du kannst hingehen und vielleicht die Wohnung streichen. Du kannst hingehen und kannst vielleicht irgendwas Kleines, Geringes tun und helfen und beistehen und einfach sagen, ich gehe mit dir zum Amt. Das sind Kleinigkeiten. Und gerade die Kleinigkeiten sind das, was Gott segnet. Ja, aber Bruder Matthäus, wir sind ja im Reich Gottes. Reich Gottes ist inwendig in uns. Reich Gottes passiert in uns. Ich war hungrig, ich war durstig, ich war nackt, ich war gefangen. Ich habe gefroren. Matthäus 25, lies mal. Gott ist fair, Gott sieht es. Ja, wo warst du da, Herr, hungrig und durstig und nackt und gefangen? Wo warst du? Und dann sagte, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt. Finden die Brüder Jesu und die Schwestern Jesu raus. Das habt ihr mir getan. Gott ist fair. Gott ist fair, wenn er unsere Belohnung spricht. Und er fragt nicht, wie lange bist du schon gläubig. Weißt du, du kannst in einer, du bekehrst dich, Gott heiligt dich, reinigt dich und er nimmt dich in der Herrlichkeit. Und du bist vollkommen. Denk an den Schächer. Der ist von heute auf morgen, also von Stunde 1 auf Stunde 2, ist er in der Herrlichkeit gewesen. Weißt du, Gott fragt nicht, was hast du alles mitgemacht? Wo warst du überall? Wen hast du überall gehört? Hast du an Matthäus auch schon mal gehört? Ja, er fragt dich nicht, er interessiert nicht. Hast du mich gehört? Hast du meine Stimme gehört? Fragt der Herr. Bist du auf mein Wort eingegangen? Bist du auf mein Wort eingegangen? Er fragt nicht, was hast du nicht getan, sondern hast du das getan, was du solltest, was ich dir gesagt habe in der stillen Stunde, im Traum, beim Bibellesen, in der Andacht, im Gebet. Er fragt dich nicht, was du noch nicht gelernt hast. Er fragt, hast du das umgesetzt, was du gelernt hast? Und das ist, was belohnt wird. Hast du das umgesetzt, was ich dir gesagt habe, und zwar 100-mal schon gesagt habe, und immer wieder gesagt habe, hast du dich schon taufen lassen? Bringst du den Zehnten in mein Kornhaus? Machst du das schon? Er fragt dich nicht, was du nicht getan hast, sondern was du weißt. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht. Er fragt dich nicht, was du schon für diese oder jene Kirche gespendet hast. Er fragt dich nicht, in welcher Kirche du Mitglied bist oder welche Titel, Orden oder Diplome du zusammengehamstert hast. Er fragt nicht danach. Er füllt deinen Mangel aus mit seinem Reichtum. Das, was dir fehlt, das gibt er. Das ist die Belohnung, und zwar schon zu irdischen Zeiten. Weißt du, er sieht deine Schwachheit und er füllt deine Schwachheit mit seinem Reichtum aus. Das ist das Fantastische beim Heiland. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Bringt den Ochsen, bringt ihm Maskalb, bringt ihm das beste Kleid, bringt ihm den Ring. Für die einen, weißt du, für die einen, die sind nur eine Stunde haben gearbeitet und die anderen haben 10 Stunden gearbeitet und sie haben alles das Gleiche gekriegt und bekommen. Ungerecht. Sagst du, aber Herr, weißt du, Gott weiß, was er dir zumuten kann und wozu er dich bestimmt hat, was sein Plan ist. Alle arbeiten für einen Denar. Denar war damals die Leitwährung, so wie heute der Dollar ist, oder für uns in Europa der Euro. Arbeite für Gott und du bekommst, was du brauchst. Das ist die Belohnung. Du bekommst, was du brauchst, nicht, was du nicht brauchst. Mach dir über deine Belohnung Gedanken vor Gott und sag, Herr, ich weiß, du wirst mich nicht lumpen lassen, du lässt dich nicht lumpen. Du gibst mir, was ich brauche, du wirst mich nicht in den Stich lassen, du wirst mich durchtragen, du wirst mich bis ans Ziel bringen. Wenn du Qualität lieferst, Gott gegenüber, bekommst du auch Qualität von ihm. Denn jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wenn du für Gott arbeitest, für Gott lebst, einfach da bist und Geschwister, das Große, das ich gelernt habe in meinem Leben ist, umsonst zu arbeiten. Wenn Leute mich einladen als Evangelist irgendwo und so weiter, da fragen sie, was verlangst du? Ich habe gesagt, gar nichts. Ich bezahle sogar mein Fahrgeld, wenn es sein muss. Ich verlange gar nichts und so weiter. Aber ich bin so immer entlohnt und ich bin immer beschämt. Ich krieg mehr, als was ich überhaupt verdient habe. Weißt du, wenn die Leute gesegnet sind und die Leute sind gesegnet und werden gesegnet, wenn wir anfangen, umsonst zu dienen. Und das ist das Geheimnis. Wenn wir anfangen, umsonst zu beten, umsonst zu singen, umsonst zu predigen, umsonst die Liebe Gottes weiterzugeben, ohne dass ich erwarte, was krieg ich dafür? Ich würde solche Leute nicht einstellen, die gleich kommen, was verdiene ich bei ihnen? Sondern ich beschäftige mich mit den Leuten oder so weiter, die sagen, ich diene Gott. Und wenn du Gott dienst, du wirst von Gott bekommen, das, was du brauchst. Und sogar noch mehr. Noch mehr, so ein Überfluss, das wird bei dir überlaufen. Diene Gott. Auch wenn das manchmal Leerlauf ist. Und ich sag euch, gerade die Leerläufe sind die Segenstunden Gottes. Die Leerläufe, da wo du einfach sitzt und einfach vor dir hinträumst, das ist eine Segenstunde. Den meisten Leuten fehlt die Stille vor Gott. Dass sie sich mal hinsetzen, Augen zumachen und Stille vor Gott sind. Da passiert am allermeisten, in der Stille. Eigentlich haben wir keinen großen Anspruch auf irgendwelche große Belohnung, Geschwister. Wir waren verloren, wir sind verloren. Wir haben keine Hoffnung. Weißt du, wenn wir nicht zu Jesus gekommen wären, wenn Jesus uns nicht gerufen hätte, du da. Verstehst, wir würden heute noch sitzen. Wir wären heute noch verloren. Aber er hat uns gerufen. Das ist alles Gnade. Wir hätten nichts erreicht, wenn der Heilige Geist nicht gekommen wäre und an uns gearbeitet hätte. Wir wären gar nichts geworden. Es ist alles Gnade, was du geworden bist. Und weißt du, Gott arbeitet an dir am allermeisten, wenn du nichts tust. Wenn du mit deinen Fleischeswerken aufhörst und der Geist das Wollen und das Vollbringen schenkt. Der Heilige Geist und der Vater im Himmel. Dass Jesus uns jetzt noch nicht gefunden hat oder noch nicht gerufen hat und so weiter, das muss schrecklich sein. Verstehst du? Aber du musst fühlen, Gott hat mich gerufen. Gott will mich. Das ist Gnade. Paulus sagt, durch 1. Korinther 15, Vers 10, durch Gnaden bin ich, was ich bin. Und nicht aus mir. Weißt du, bilde dir doch nichts ein, dass du was bist. Ich kann mir auch nicht einbilden, darf auch nicht. Es ist ja verboten, sich was einzubilden. Aber die meisten leben von Einbildung. Ich bilde mir was, ich bin was Besseres. Da gibt keiner, der Gutes tut, nicht einer. Wir sind alles bedürftige und hilfsbedürftige Menschen. Wir leben von der Gnade. Gnade ist die unverdiente Währung, die bei Gott zählt. Das, was in der Ewigkeit gilt. Unverdiente Gnade. Und Gnade ist es, was immer wert und immer anhält. Die Zeit des Gerichts ist vorbei, die Zeit des Gesetzes ist vorbei, es gilt das Zeitalter der Gnade. Es gibt nur einen Weg zu der Errettung, zu der Erlösung, um Ziel zu erreichen, und das ist Gnade. Das ist Gnade. Ein Denar, mehr kriegst du auch nicht. Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9. Durch Gnaden seid ihr gerettet worden. Und das nicht aus euch. Es ist eine Gabe Gottes. Es ist nicht aus Werken, so dass sich niemand rühmen kann. Und niemand darauf stolz sein kann. Und niemand sich darauf einbilden kann. Und niemand sich auf die Brust klopfen kann. Ich hab's gemacht. Alle, die hier sitzen, die ehrlich sind, sind Gnadenkinder. Unverdient. Wir sitzen alle unverdienterweise. Wir könnten in Disco sitzen, wir könnten in der Kneipe sitzen, wir könnten auf der Gosse sitzen. Aber Gott hat uns gerufen von der Gasse hierher. Gnade, und das ist unsere Entschädigung. Zuerst einmal, Gnade. Und wenn du plötzlich Gnade findest, du bekommst plötzlich Zugang zum Vater. Du kannst nicht wieder aber Vater sagen. Und dein Vater nimmt dich an und sagt, das ist mein Sohn, der war tot und ist lebendig geworden. Du wirst wieder eingestellt. Gott belohnt dich mit dem ewigen Leben. Weißt du, das ist das Schöne dabei, die Belohnung Gottes. Was du von der Welt bekommst, egal was du machst, du, selbst wenn du noch der Liebste und der Schönste und der Netteste bist, von der Welt bekommst du nur Undank. Sei ganz ehrlich, mach dir nichts vor. Ob es seine Kinder sind, ob es dein Partner und Freunde sind und so weiter, ob es Geschwister sind, du erntest nur Undank. In aller Liebe, sage ich das weiter. Und ich kann dir sagen, aus der Erfahrung mit Menschen in 40 Jahren vollzeitlichen Dienst, du erntest nur Undank. Und dann schlagen die Leute dir ins Gesicht. Denk an Josef. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft. Der Träumer kommt jetzt. Der Träumer kommt jetzt. Und weißt du, was der erlebt hat? Wie unten durch er musste. Und wie er vielleicht im Gefängnis gehadert hat oder als Sklave auf dem Weg nach Ägypten gehadert hat. Gott, warum passiert mir das alles? Weswegen? Weshalb? Und ich kann mir vorstellen, so haderst du auch manchmal. Und dann, als die Geschichte zu Ende geht, dann sagt Josef, ihr gedachtet Böses mit mir, aber Gott gedachte gut mit mir. Ihr gedachtet Böses mit mir, aber Gott machte aus allem das Beste. Und ich sage euch, Geschwister, auch aus den schlimmsten Ereignissen und Vorfällen und Gegebenheiten und egal was in unserem Leben passiert, Gott macht aus allem das Allerbeste. Kannst du Amen sagen? Allerbeste. Jemand hat mir diese Tage gesagt, wenn ich nicht krank geworden wäre, wenn ich nicht so auf Hilfe angewiesen wäre, ich wäre wahrscheinlich nie zu Jesus gekommen. Ich hätte das nicht, ich hätte das nicht, ich hätte das nicht. Ich wäre arm dran. Aber durch die Krankheit bin ich eigentlich reich geworden. Kannst du vorstellen? Kannst gar nicht vorstellen. Lass es bleiben. Weißt du, Gott wendet unser Schicksal und dreht den Spieß um. Und die Entschädigung ist die Wiedergutmachung. Hört mal, was in der Bibel drin steht einmal. Da heißt es, die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, will ich euch wieder erstatten. Deine Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben. Wie alt bist du jetzt? Verstehst? All die Jahre, wo du umsonst gearbeitet hast, es sah aus umsonst. Du bist ausgenutzt worden, bist über den Tisch gezogen worden, bist betrogen worden, bist beleidigt worden, bist gekränkt worden. Was weiß ich, was du alles so durchgemacht hast? Diese Jahre, die die Heuschrecken an dir abgefressen haben, diese Jahre wirst du erstattet bekommen. Das ist biblisches Evangelium. Und das ist nicht amerikanisches Wohlstandsevangelium. Da halte ich nicht viel davon. Aber ich halte von der Wiedergutmachung des Herrn. Er wird alles wiedergutmachen in deinem Leben. Du bist als Flüchtling weggelaufen, weggetrieben worden oder warst im Gefängnis, was du alles durchgemacht hast. Was hast du alles aufgegeben? Und Jesus sagt, alles, was wir aufgeben um seines Namens willen, kriegen wir noch doppelt was drauf. Das wird die Schlagsahne sein. Gott macht aus allem wieder gut in deinem Leben. Aus allem, was du verlassen hast, was du aus Liebe für andere getan hast, was du aus Liebe für Gott getan hast und so weiter. Du wirst belohnt. Das, was du vielleicht angenommen hast und was du aufgenommen hast. Wer dieses eine Kind aufnimmt, um meines Namens willen, der wird einen Schatz im Himmel haben, hat der Herr gesagt. Und so weiter. Und wer diesem Kind ein Ärgernis gibt, naja, der wird auch was einstecken müssen. Was hast du alles aufgegeben? Welche Opfer hast du gebracht? Und weißt du, du wirst für die Opfer, die du gebracht hast, egal wie die Opfer aussahen, finanziell, geistig, Familie, vielleicht bist du den Rest deines Lebens Single geblieben oder Witwe geworden oder Witwer geworden, vielleicht hast du Schmach und Schande getragen, du wirst entschädigt für diese Opfer. Gott entschädigt jedes Opfer. Jedes Opfer ist für Gott angenehm und Gott gefallen. Opfer. Opfer des Gehorsams. Du warst Gott gehorsam. Ich habe auf das verzichtet. Ich habe auf das verzichtet. Nur aus Liebe zu Jesus. Ich habe das nicht mitgemacht und da nicht mitgemacht. Weißt du, da bist du so ein bisschen komisch vorgekommen vielleicht. Aber das alles ist drin in der Nachfolge Jesu, dass die Leute dich ein bisschen schief angucken. Aber der Ausgleich kommt. Der Ausgleich kommt. Weißt du, dein gesunder Menschenverstand sagt, das ist alles verloren, alles für die Katz. Alles vergeblich. Aber ich sage dir nein. Es ist ein Unterschied, Malachi 3, es ist ein Unterschied, der Gott dient und der Gott nicht dient. Es ist ein Unterschied. Gott sorgt und er entschädigt dich, du gibst den Zehnten treu, brav, regelmäßig und er wird dich belohnen für den Zehnten. Geschwister, ihr glaubt gar nicht, wie wichtig der Zehnte ist. Weißt du, Gott lässt sich nicht schenken und der Zehnte ist für den Herrn. Du beteiligst Gott an deinen Finanzen, an deiner Zeit, an deiner Kraft und er entschädigt dich für jeden Zehntel. Für jeden Zehntel, den du ihm gibst. Weißt du, und er macht aus diesem Zehntel hundertfältig, 100%. Er rundet nachher auf. Das ist der liebe Gott. Wir bekommen alles wieder zurück. Eigentlich der Zehnte ist der erste Punkt, die erste Sache, die du nach oben transportierst, ins Reich Gottes. Gott macht aus diesem dann die Gewinne für dich. Er wirtschaftet für dich. Und du siehst nicht, wie das alles funktioniert. Du hast keinen Überblick, weil das im Verborgenen arbeitet. Nur du und Gott weißt es. Und Gott achtet darauf, wie wir geben. Denk an die Witwe. Und Gott achtet, weißt du, er will dir noch mehr geben. Er sagt, bring den Zehnten in mein Kornhaus oder Brothaus, damit dort Brot die Fülle ist. Je mehr du das beiträgst und je mehr du den Zehnten gibst oder treuer, regelmäßiger den Zehnten gibst, desto mehr Speise bekommst, desto mehr schließt Gott dir auf. Desto weiter bringt er dich im Geist und im Glauben, desto mehr offenbart Gott in deinem Leben. Ob du den Zehnten jetzt verbratest oder dem Herrn bringst. Und der Herr achtet auf jeden Eintrag, jede Gabe, die du dem Herrn gibst. Und der Herr gebraucht es. Der Herr gebraucht es zu seiner Ehre. Und Gott berechnet es. Weißt du, der Zehnte ist berechenbar. Hundertfältig will ich es wiedergeben. Gott hat mir eine Vision mal geschenkt hier in der Gemeinde. Das ist noch nicht lang. Da war noch die Eurokrise noch gar nicht da. Diese Vision war folgendermaßen. Weißt du, Gott sagte, die Not wird auf euch zukommen und wir werden in schwierigen Zeiten kommen, wir werden in Krisen und teure Zeiten und Hungersnöten und so weiter hineinkommen. Matthäus 24 steht nicht umsonst auch in der Bibel. So, wir werden das tun. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, und was ist mit unserer Gemeinde? Wie kann ich die Gemeinde vorbereiten auf die schwere Zeit, auf diese Drangsal, auf diese Trübsal? Das ist nicht die große Trübsal, aber die Trübsal allgemein. Wie kann ich vorbereiten? Dann hat der Herr mir gesagt, weißt du, ihr gebt den Zehnten mir und ich gebe vermehrt den Zehnten und leg 100 fällt wieder zurück in eure Taschen. Dieses Bild haben wir bekommen und wir wir kaufen nur noch für den Zehntel, was wir, und der Zehntel wird die Währung sein, wie Gott uns entschädigt. Und Geschwister, wir merken das. Und ich habe das merke in meinem Leben, Gott hat mich bisher so treu entschädigt. Ich habe es nicht verdient. Aber der Zehnte ist es. Der Zehnte ist, wo Gott immer wieder einen durchträgt, wo Gott einem hilft, wo Gott dann geheime Quellen erschließt, wo du gar nicht denkst und vermutest und weißt du, Gott hat in meinem Leben Quellen erschlossen. Ich habe nicht einmal geträumt davon. Nicht einmal geträumt. Ich will euch nicht sagen, nicht nachher, dass ihr auch noch die Quellen anzapft. Weißt du, Gott muss jedem Einzelnen seine Quelle erschließen. Weißt du, jeder Einzelne soll seine Quelle bekommen und jeder Einzelne soll wissen, das sind die Segensquellen. Aber du musst entdecken, das Geheimnis, der Zehnte. Der Zehnte ist vom Paradies bis zu der Offenbarung. Der Zehnte ist durch die ganze Bibel, die zwei Bäume, die Gott für sich reserviert hat, die Gott nur für sich vorbehalten. Ihr könnt von allen Bäumen essen, aber der Zehnte, die zwei Bäume gehören mir. Die zwei Bäume, das sind meine Bäume. Und so dann nachher der Baum des Lebens in der Offenbarung. Wir sind auf Gott angelegt und wir dienen dem Herrn. Und wenn wir anfangen, den Zehnten zu geben, Geschwister, wir werden Segen für Segen bekommen. Nicht, manche geben den Zehnten nur in der Notsituation. Jetzt gebe ich den Zehnten. Nein, vergiss es. Du musst den Zehnten in Friedenszeiten geben. Ohne Kampf und ohne Stress und ohne, dass du Hungersnot leidest. Weißt du, in der guten Zeit. Und nachher, dann kommen Tage, die nachher schwierig sind, dann kriegst du wieder. Die Bibel sagt mal Folgendes, lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zur gegebenen Zeit wiederfinden. So wie Flaschenpost, plötzlich kommt zu dir wieder zurück. Die Strömung bringt es, der Segen bringt es, der Heilige Geist bringt es. Erlösung ist kein Segen. Zuerst einmal, die Erlösung ist kein Segen, Geschwister, es ist eine Notwendigkeit. Der Segen ist eine Steigerung nachher von der Erlösung. Das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Das ist also die Belohnung, die Gott uns gibt. Gott gebraucht diejenigen, die also Freude an ihm haben, die aus Lust ihm dienen, aus Begeisterung ihm dienen, umsonst ihm dienen, ob er segnet oder nicht segnet. Ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, da habe ich keinen Segen gehabt, da habe ich noch drauf gezahlt und ich habe trotzdem Gott gedient und mit Freuden. Und je mehr ich da mit Freuden Gott diente, desto mehr hat Gott hinterher mich gesegnet. Weißt du, die Dürre, Perioden, die sind auch manchmal nötig für uns, damit wir nachher noch mehr bekommen. Die Dürreperioden. Gott segnet, wenn du Wüstenperioden durchmachst und hier durchgehst. Gott gebraucht diejenigen, die also mit Freuden sehen, auch wenn zum Heulen ist, und die mit Begeisterung Gott dienen und bereit sind, Herr, ich diene, ach, ich weiß nicht wie, und lieber nimmst du dir selber was weg und fastest und verzichtest auf etwas und gibst dem Herrn, und du merkst, du, das zahlt sich aus nachher. Je mehr wir uns Gott hingeben, desto mehr benutzt er uns und desto mehr dient er uns. Weißt du, der Zehnte ist der Einstieg ins Reich Gottes. Also ich habe mir auch angewohnt, seitdem ich Zehnten gebe, schon lange, Willi hat mich nochmals verstärkt ab und zu mal, also mit dem Zehnten, aber ich gebe sogar, wenn ich im Restaurant irgendwo bin und esse, ich überlege, was gebe ich Trinkgeld dem Mann oder der Frau, wo mich bedient. Ich gebe immer den Zehnten von dem, was es gekostet hat. Und das ist so meine Faustregel, das mache ich schon viele Jahre. Und auch beim Friseur, wenn ich hingehe, ich gebe immer den Zehnten. Auch beim Friseur, egal wo, versuche immer den Zehnten zu geben, wenn ich gut bedient worden bin. Dann das nächste Mal, wenn ich komme, der behandelt mich zuvorkommend. Der weiß schon, dann bringt er mir schon etwas anderen und sagt, ja, sind sie schon wieder da. Der hat sich gemerkt. Weißt du, und der Zehnte ist Trinkgeld für Gott. Nur Trinkgeld. Aber dann bedient er uns ganz anders. Dann behandelt er uns ganz anders. Wir können die Gnade Gottes uns nicht kaufen und die Gnade Gottes nicht verdienen. Aber wenn wir ihm treu sind, im Zehnten, er entschädigt uns. Also, Gott lässt sich nicht lumpen. Er erwartet das, aber ja, du musst es nicht. Aber du darfst es. Du kannst es. In 2. Chroniker 16, Vers 9. Die Augen des Herrn durchstreifen die Erde und sie suchen die ganze Welt ab und prüfen alle und jeden. Und der Herr behält die ganze Erde im Auge, damit er denen beistehen kann, die mit einem ungeteilten Herzen ihm vertrauen. Also Gott sieht, Gott guckt, wo ist einer, der mir vertraut, der mir dient, der zu mir steht, der sich auf mein Wort verlässt. Und dann geht es weiter. Da ist die Rede nachher vom Propheten Hanani zum König Asa. Du hast dieses Mal verhalten wie einer, der keine Einsicht hat. Von jetzt an wirst du ständig Krieg haben. Also da ist eine Situation, der hat sich anders verhalten, wie er sollte. Er hat Gott nicht so gedient, wie er hätte dienen sollen. Hat nicht den Herrn an erster Stelle gesetzt, sondern in der Ferne liefen. Und weil er keine Einsicht hatte, hat er nur Probleme gehabt. Von jetzt an wirst du immer Krieg haben. Manche wundern sich, warum sie ständig Krieg haben. Warum sie ständig Probleme haben. Warum sie ständig sich mit Krankheit rumplagen müssen. Warum sie ständig mit Anfechtungen und was weiß ich, welcher Art sich rumquälen müssen. Vergiss den Herrn nicht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Wer keine Einsicht hat, der hat Probleme. Ganz einfach. Der hat Ärger und Stress, Schwierigkeiten. Und das ist der wahre Grund für Spannungen, für Unfrieden, für dass Dinge uns davonfliegen, weil wir nicht den Herrn an erster Stelle haben, weil uns das fehlt. Der Herr hat nicht an uns gesehen, unser Herz, dass du bereit bist, umsonst dem Herrn zu dienen. Wenn man keine Einsicht hat, hat man Krieg. So steht es in der Bibel auf jeden Fall. Wenn du Gottes Ordnungen nicht verstehst und nach Gottes Ordnung nicht lebst, hast du immer Krieg. Und dann sagt der Prophet weiter, du hast beim König von Syrien Hilfe gesucht, bei Menschen Hilfe gesucht. Also bei Syrien, jetzt Syrien brennt sowieso. Statt beim Herrn, deinen Gott. Du hast bei den Syrien Hilfe gesucht. Damit hast du, und das war der Grund, warum er ständig Krieg haben sollte. Damit hast du dich um deine Möglichkeiten gebracht, auch noch die Syrer zu besiegen, verstehst du? Weil du bei den Syrer Hilfe gesucht hast. Du sollst es aufhören bei den Banken, bei den Ärzten, bei den Menschen, bei den Institutionen, bei den Kirchen, bei den Pastoren und Gemeinden Hilfe zu suchen. Such deine Hilfe bei dem Herrn. Bei dem Herrn. Und weil du das gemacht hast, jetzt hast du sogar die Möglichkeit verloren, den König zu besiegen. Den Syrer zu besiegen. Damals hast du dich auf den Herrn verlassen. Darum gab Gott ihn in deine Gewalt. Geschwister, der Zehnte ist ein Zeichen, ich verlasse mich auf Gott. Ich lebe nur von 90%. Das ist der Rest. Und ich verlasse mich auf den Herrn. Willst du oder willst nicht? Das ist ja deine Sache. Das ist kein Zwang, keiner muss es. Wir leben ja in der Gnade, auch Gott gegenüber. Weißt du, Gott ist uns gegenüber gnädig mit allem, was er uns gibt. Aber bist du Gott auch gnädig? Entschädigst du Gott für seine Treue und sagst, Herr, du hast mir so viel gegeben. Eigentlich, ich müsste nur 90% dir geben und, nein, nicht 90, ich müsste alles dir geben, Herr. Alles. Aber, lieber Gott, du bist so gut, du lässt mir noch 90% übrig und bist zufrieden mit 10% von meinem Leben. Gott entschädigt alle, die sich für ihn aufopfern. Auch der Zehnte ist ein Opfer für den Armen genauso wie für den Reichen. Sind 10%, bleiben 10%. Unsere Opfer sind unsere Einsätze für die Ewigkeit, Geschwister. Unsere Opfer. Die Jünger in Matthäus 10, Vers 28, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Du weißt, Herr, was alles mit uns los ist. Wir haben alles aufgegeben. Oder wie Paulus sagt, ich achte alles für Kot. Philipper 3, Vers 8, ich achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Überleg einmal, du hast alles aufgegeben, deine Freundschaft aufgegeben. Geschwister, ich war als junger Christ sehr frustriert, als ich Christ wurde. Plötzlich haben sich meine Freunde von mir distanziert. Alle meine Freunde, was wir alles gemacht haben, was wir alles unternommen haben. Weißt du, ich bin nicht ein Mensch, der nur zu Hause sitzt und Däumchen dreht. Ich liebte Gemeinschaft, ich liebte Rummel, ich liebte einfach Action. Und die haben sich alle zurückgezogen. Und ich habe eine Phase erlebt. Am Schluss war ich keinerlei. Die grüßten mich nicht einmal. Die haben sogar einen Bogen um mich herum gemacht, wenn sie mich gesehen haben. Sie wollten mit mir nichts mehr zu tun haben. Ich war so traurig. Ich habe gesagt, Herr, das alles gebe ich jetzt auf, nur weil ich jetzt Christ bin. Die wollen mit mir nichts mehr zu tun haben. Die wollen nicht angesteckt werden vom Christentum. Die haben gedacht, ich habe eine AIDS, eine ganz ansteckende Krankheit. Und so haben sie mich auch behandelt. Sie wollten mit mir nichts zu tun haben. Aber dann hat Gott mir Freunde geschenkt. Dann hat Gott mir Geschwister geschenkt im Herrn. Dann habe ich Gläubige bekommen von hier und da. Und heutzutage, mittlerweile auf der ganzen Welt habe ich Freunde. Ich bin also begeistert, als ich nach Indien fuhr. Mehr als 100.000 Leute haben für mich gebetet. Verstehst du, das war für mich stark zu wissen. Also eine große Schar von Beter, die ich gar nicht kenne, die ich gar nicht weiß. Da schrieb mir ein alter Bruder aus Ghana oder Nigeria, da schrieb er mir und sagte, ich bin Pastor gewesen und ich kann nicht mehr predigen und so weiter, aber ich werde jeden Tag morgens um die und die Zeit meine Knie vor dem Thron Gottes beugen und für dich beten. Du, da sind mir Tränen gelaufen, als dieser alte Pastor dann mir geschrieben hat, ich werde für dich beten. Geschwister, wir haben plötzlich Leute und ich kann hingehen, wo ich will. Ich muss nur ein paar Minuten in Russland sein und ich bin schon russisch. Und ich muss ein paar Minuten irgendwo in Indien sein oder Philippinen sein oder sonst irgendwo und ich bin schon einer von ihnen. Weißt du, plötzlich, wir haben die gleiche Blutgruppe, die gleiche Chemie, wir sind gleich verwandt, da gibt es nicht. Wer bist du, wo kommst du her? Geschwister, steigst auf dem Flugzeug aus und so weiter und dann, die kennen dich nicht, die haben dich nur vom Foto irgendwo gesehen. Und plötzlich, wir sind Brüder und Schwestern, umarmen uns, laden eins zum Essen. Ich bin in Moskau mal gewesen, im Winter. Man sollte im Winter nicht nach Russland fahren, da geht dann einer wie Napoleon oder Hitler, verliert man den Krieg. Also es ist eiskalt und es war so kalt. Und dann, ich wollte einen Bruder besuchen, einen Pastor, einen Bischof der Untergrundkirche, also der wirklich Gott gedient hat, der war 28 Jahre im Gefängnis und ich habe ihm viel geholfen und ihn ermutigt und so weiter, wollte besuchen. Und dann rief ich an von Moskau und dann sagt, also als ich anrufen ließ, dann hieß es, ja, ich bin krank, ich habe Grippe, ich liege im Bett. Aber ich sage, Pastor, ich will dich besuchen. Mach du das? Ja, ich bin gesund. Ganz gleich kommen. Und dann bin ich gleich gekommen. Und wir haben so eine Gemeinschaft gehabt, extra Gottesdienst. Es war mitten in der Woche, es war alles nicht geplant. Plötzlich die ganze Kirche voll, da hat alle angerufen, unser Bruder kommt. Weißt du, und wir waren eine Familie, wir sind Geschwister, ich bin gesund. Leute werden sogar gesund, wenn man kommt. Wenn die Verbindung da ist. Und dieser Bruder hat, der hat so auch auf diese Art kennengelernt. Weißt, wir sind eine Familie. Da steht er plötzlich an der Tür und sagt, wohnt hier Pastor Matudis? Das war dieser Bruder. Wohnt hier Pastor Matudis? Und der hat noch 3-4 Leute. Nee, 11 Leute waren es insgesamt. Der hat 11 Leute. Und der steht, aber der klingelt, wohnt hier Pastor Matudis? Ich habe den noch nie gekannt. Der hat nur meine Visitenkarte irgendwo bekommen. Und dann sagte ich, ja, und was geht? Ja, wir sind da und wir können nachts abends um 11 Uhr in Kreuzberg, wohnte ich damals. Also wir kommen nicht weiter, können und so weiter. Ja, was machen wir? Ich habe Matratzen gehabt, Luftmatratzen aufgeblasen. Meine Frau noch schnell Kuchen irgendwo gefunden im Kühlschrank, was für Seniorentage. Weißt du, das muss ich mir vorstellen. Die Leute haben gedacht, die essen Torte am helllichten Morgen. Wir haben nichts gehabt. Und so hat er serviert und sie bedient und. Aber dann war das Wunder, was passiert ist. Die haben gebetet und die haben nur meine Visitenkarte gehabt hier in Berlin. Die kamen von Paderborn und waren auf dem Weg nach Moskau. Und ihr Benzin, ihr alles hat nur gereicht bis hierher. Und so weiter. Und aber die haben kein Wort gesagt, dass sie kein Benzingeld haben, nichts zu essen haben. Die haben nur ein paar saure Gurken oder eingemachte Gurken gehabt und ein bisschen Speck noch im Auto gehabt. Aber das war alles. Und dann habe ich extra Gottesdienst gemacht und hier in der Kapelle, wir haben ja das angefangen, hier in der Kapelle gehabt und es war so fantastisch und es kam gerade das Geld ein für Benzin. Der Bruder fiel, als ich ihm das Geld gab, was wir dann als Opfer vor dieser kleinen Versammlung, so schnell auch improvisierte Versammlung. Weißt du, wir sehen, wir geben und wir erleben genau das Gleiche dann wieder auf der andere Art und Weise. Was du siehst, das erntest du und dann gebe ich das Geld und dann sagt der Bruder, ich muss dir die Wahrheit sagen. Unser Geld hat nur bis hierher gereicht. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Nach Moskau, bei Moskau hinzufahren. Aber genau, das ist genau das, was du gegeben hast. Und da war nicht nur das, sondern die haben gebetet und ihre Schuhe waren kaputt. Dann bin ich zum Deichmann gegangen. Und der Deichmann hat dann Schuhe gegeben für die Brüder. Es war so fantastisch. Und die konnten nach Hause fahren. Und da, so entsteht Verbindung, Geschwister. So entschädigt Gott nicht nur das im Himmel, sondern schon auf Erden. Und da wird die Familie Gottes gebaut. Da fragt man nicht, bist du Baptist? Das waren, glaube ich, Baptisten sogar noch. Ich habe gar nicht geguckt, was für Konfessionen das sind. Weißt du, Brüder bleiben Brüder in Christus und Schwestern bleiben Schwestern in Christus. Und das ist meine Familie. Weißt du, wenn du mal Gott erlebst und Gott kennenlernst, dann sortierst du nicht mehr die Leute. Ja, katholisch, evangelisch, charismatisch, pfingstlich, baptistisch, methodistisch. Weißt du, wir sind alle eins in Christus. Und das ist schon eine riesige Belohnung. Das ist eine riesige Belohnung. Du glaubst gar nicht, was für ein Segen ist, Gott zu dienen. Du weißt es gar nicht. Du musst nur anfangen. Du wirst so begeistert sein von dem Gottesdienst und so weiter, Gott zu dienen, mit Freuden und so weiter. Die Apostel haben das immer wieder erlebt. Gott hat uns durchgetragen. Gott hat uns durchgetragen. Und das ist schon die Belohnung, dass Gott uns durchträgt. Dass Gott uns durchträgt. Und zwar jeden Tag ganz neu. Die Apostel verließen alles, ihre Sicherheiten, ihre Netze, ihre geregelte Arbeit, ihre menschlichen Kontakte, und Gott hat sie überschüttet. Da musst du es nicht sagen, ich heiße so und so Doktor, Professor, sowieso. Da musst du nur sagen, Petrus. Und dann wusste man, wer Petrus ist. Ich habe hier einen Reporter von Journalist von Neues Deutschland, hat sich bekehrt bei uns mal vor Jahren. Und da kommt er und sagt, Bruder Matthäus, ich habe eine Frage. Bei euch redet immer Markus, Johannes und Lukas und Paulus. Haben die keine Familiennamen? Aber ich sage, im Himmel und im Reich Gottes braucht man das alles gar nicht. Wir sind eine Familie, wir sind Brüder. Weil er war das ungewohnt, dass man so Johannes und Markus, Lukas, Petrus, wir sind alle eine Familie. Das ist Gottes Volk, das ist Gottes Familie. Und da wirst du entschädigt von dieser allem. Weißt du, da plötzlich, vorher waren wir alles gar nicht. Vorher waren wir Feinde. Weißt du, vorher war, weißt du, dann, ich komme ja aus Russland, Sowjetunion. Und weil, und die Amerikaner, weißt du, da hat man so viel Hetze bekommen gegen die Amerikaner. Und die Amerikaner so viel Hetze gegen Russland. Der Kalte Krieg und so weiter. Und plötzlich, wir sind Brüder und Schwestern. Ist doch so toll, Bruder und Schwester in Christus zu sein, nicht mehr auf die Hautfarbe zu sehen, nicht mehr auf die Konfession zu sehen, nicht mehr auf das zu sehen. Wir sind Brüder und Schwestern in Christus. Das ist eine Belohnung. Ein Teil der Familie Gottes zu sein. Sie hörten den Ruf Jesu, sie gaben alles auf, sie gaben ihre Zukunft auf. Jetzt Fischermann, Petrus Fischermann. Nein, sie haben alles aufgegeben, was wird uns dafür? Und das ewige Leben noch dazu. Paulus sagt, seit Philipper 3, Vers 8, seinetwegen habe ich alles aufgegeben. Ich achte alles für Kot, ich will nur Christus gewinnen. Ich achte alles für Kot. Was hast du schon aufgegeben? Worauf hast du um Jesu Willen schon freiwillig verzichtet? Mir ist mal was Komisches passiert. Ich habe eine Schwester in der Gemeinde, ich habe zeitlang Bart gehabt. Weißt du, meine Geschwister sagten in der Gemeinde, als ich anfing, ich bin junger Pastor, der hat keine Ahnung, verstehst du, wie soll man in die Seelsorge gehen, habe ich dann einfach, um ein bisschen älter zu wirken, einen Bart wachsen lassen. Einen schönen Bart gehabt, irgendwo gibt es noch Bilder mit dem Bart. Dann kommt eine Schwester auf mich zu, ich sag, was passiert, ich rede nicht vom Himmel, ich bin noch auf dieser Erde. Dann sagt eine Schwester, Bruder Matthäus, ohne Bart hast du mir besser gefallen. Und seitdem du Bart hast, ich kann dir nicht in die Augen gucken, ich kann dir nicht zuhören. Ich habe gesagt, stört dich mein Bart? Stört dich mein Bart? Und dann habe ich meinen Bart abrasiert. Meine Frau hat gesagt, wegen mir hättest du nicht abrasiert den Bart, aber wegen dieser Schwester in der Gemeinde rasierst du den Bart ab. Weißt du, ich habe eines gelernt, um der Schwachen willen. Und habe gesagt, Schwester, ich habe meinen Bart jetzt abrasiert, nicht weil du stark bist, ich habe meinen Bart abrasiert, nur weil du schwach bist. Ich mache das und jetzt siehst du es, ich tue das. Und jetzt akzeptiere mich ohne Bart, nächstes Mal mit Bart wieder. Ich habe mir der Bart wachsen lassen. Aber ich wollte nur demonstrieren. Du kannst um Jesu Willen Opfer bringen. Für die Schwachen. Und wir müssen lernen als Christen, für die Schwachen Opfer zu bringen. Für die Starken brauchst du kein Opfer bringen, aber für die Schwachen, was es auch immer heißt. Wer nichts aufgegeben hat, der kann auch nichts von Gott wieder zurückbekommen. Also deshalb ist es ein Vorteil, ein Vorzug. Hört mir richtig zu. Je mehr du jetzt aufgibst, je mehr du jetzt loslässt, je mehr du heute verzichtest, desto mehr wirst du eines Tages wiederbekommen. Wer kein Opfer bringt und auf nichts verzichtet, wer Christus nicht vor Menschen bekennt, nicht sein Ego überwindet und, der wird nichts bekommen. Aber je mehr du aufgibst, desto mehr kriegst du. Wenn wir Jesus nachfolgen, zuerst gibt Gott uns alles, was wir brauchen. Das ist das Erste. Weißt du, das ist das Erste. Aber dann, wenn du ihm schon eine Weile nachgefolgt bist, nachdem du sein Kind geworden bist, dann erwartet er, dass du jetzt von dir etwas ihm zurückgibst. Er gibt uns Frieden, Geborgenheit, Kraft und Leben und so weiter. Er gibt uns Liebe, gibt uns alles, was wir brauchen. Und jetzt will er, dass wir das alles zurückgeben. Nach oben transferieren und loslassen und unseren Isaak opfern, den du erbeten hast, den du im Glauben empfangen hast, darauf verzichtest. Wenn ich zu den Nichtpfingstler gehe, dann bete nicht in Zungen. Weißt du, ich will dich nicht ärgern. Der Geist ist den Propheten untertan. Ich kann auch ganz still sein und kann Deutsch beten. Bete halt das Vater unser. Aber ich werde mich, wenn ich für mich allein bin. Deshalb, Paulus sagt, um der Schwachen willen verzichten, kein Wein trinken, kein Fleisch essen. Und das ist Opfer. Weißt du, dieses Nichtstun, um niemanden zu verletzen. Und das ist Gnade, auszuleben. Schwierig, 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 schwierig. Wenn du dein Leben Jesus übergibst, schenkt er sich dir und er fängt an, etwas zu umzusetzen. Der Jünger wird plötzlich merkt, Jesus ist in mir. Also merkst du plötzlich, das würde Jesus nicht tun. So würde Jesus nicht reden. So würde Jesus nicht reagieren. Und schon verzichtest du auf gewisse Art und Weise. Was haben wir davon? Wir sind dir nachgefolgt, wir haben alles gegeben und so weiter. Siehe, wir haben alles verlassen. Wir haben alles aufgegeben, auf alles verzichtet, uns von allem getrennt. Wir haben nichts. Und Jesus sagt, es wird euch wieder vergolten werden. Und ich glaube, dass Jesus nicht lügt. Glaubst du das? Er sagt die Wahrheit. Er ist selbst die Wahrheit. Und Jesus steht zu seinem Wort. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das war, was ich euch gesagt habe. Das wird passieren. Gott hat dir versprochen, dein Leben zu füllen mit großen und guten Sachen und sagt, du wirst keinen Mangel haben, dir wird nichts fehlen, dein Haupt wird gesalbt, du wirst gekrönt werden, du wirst belohnt werden, reich belohnt werden. Kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Es kommt der Tag, wo die Hütte Gottes bei den Menschen sein wird, Offenbarung, letzten paar Kapitel, und da wird kein Leid mehr sein. Stell dir mal vor, kein Geschrei mehr sein, kein Tod mehr sein, keine Hölle mehr sein, nichts mehr dergleichen. Weißt du, da wird nichts mehr sein, keine Kriege, nicht einmal die gerechten Kriege, da wird gar nichts mehr sein, da wird alles vorbei sein, da wird sich diese Zivilisation auflösen und Gott wird sein Reich aufrichten, neues Jerusalem, neue Regierung, neue Zeit, neue Welt. Der Segen Gottes ist, was uns reich macht ohne Mühe. Der Überfluss. Weißt du, der Überfluss, Gott gibt. Und er fängt jetzt schon in deinem und meinem Leben zu geben. Nur wir müssen es empfangen. Wir müssen es annehmen. Und weißt du, das, was du hier jetzt um Jesu Willen aufgibst, das Normale, wirst du das Übernatürliche zurückbekommen. Wo jeder mit sich selbst dann nachher glücklich ist im Reich Gottes und sagt, oh Herr, ich habe so viel. Und du kannst jetzt schon Phasen in deinem Leben erreichen, dass du sagst, ich bin gesegnet. Brauche nicht mehr. Ich bin gesegnet. Die Wiedergeburt ist der Einstieg. Da fängt es wieder, diese Wiederherstellung an. Du fängst an, wieder seine Stimme zu hören. Du fängst an, wieder all die Dinge, dass du aufgegeben hast, wieder anzueignen, worauf du verzichtet hast, was du gar nicht wolltest und was du gehasst hast, das wird wieder zurückgeführt. Diese Rückführung, Wiedergeburt ist ein Stück Rückführung in deinem Leben. Du wirst freier und freier, glücklicher und glücklicher, gesegneter und gesegneter. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Wiedergeburt ist, dass du so bist, wie du am Anfang warst, vor dem Sündenfall, vor der Schöpfung, vor Grundlegung der Welt. Und das ist diese Wiederherstellung. Du bist vollkommen und rein, da stehst du stramm, spalier vor dem Herrn. Weißt du, du bist dein Eigentum, dein Denar. Du kriegst dein Denar. Und du bekommst wieder alles zurück. Ich denke nur an diesen Freund Hiob. Keiner mag den Hiob, aber ich mag den Hiob. Der Hiob ist ein ganz guter Mensch gewesen. Gottesfürchtig steht es. Er hat seine Dummheiten gemacht. Weißt du, so wie jeder Dummheiten macht. Das, was ich befürchtet habe, hat mich getroffen. Das hat der Hiob gemacht. Aber das Schöne dabei ist, seine Trübsalzeit, die Trübsalzeit bei Hiob, dauerte genau 6 Monate. Der hat alles, der Kerl, verloren. Alles. Seine Gesundheit, seine Familie, sein Hab und Gut. Alles verloren. Alles verloren. Also, das ist furchtbar. Heuschrecken haben sein Leben gefressen, auf Deutsch gesagt. Abgebrannt, das Feuer und so weiter. Und dieser Hiob, der kriegt wieder alles doppelt zurück. Lies mal seine Geschichte. Der kriegt alles doppelt zurück. Doppelt zurück. Gott gibt dir doppelt zurück, Bruder, Schwester. Lass uns zusammen sagen, der Herr gibt mir doppelt zurück. Bist du überzeugt? Der Herr gibt mir doppelt zurück. Der Herr gibt dir doppelt zurück von dem, was der Teufel, was der Lügner, was das Böse, was die ungerechte Welt, was die Heuschrecken, was du sogar selbst verloren hast, dir gibt doppelt zurück. Und du wirst der Reichste und die reichste Frau. Weißt du, und dann heißt es, es wird kein Leid mehr geschehen. Und wie lange lebte der Hiob? 140 Jahre. Der lebte 140 Jahre danach. Alles, was du verloren hast, gibt dir Gott doppelt zurück. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, naja, das sieht gut. Alles, was ich hergegeben habe, worauf ich verzichtet habe. Das sind die Quittungen. Und wenn ich dann zum Heiland komme und sage, Heiland, das alles habe ich gegeben, das ist meine Quittung. Meine Opfer sind meine Quittungen. Ich habe die Quittung. Und ich löse jetzt den Betrag wieder ein. Das wird wieder auf mein Sparbuch, mein Sparkonto gut geschrieben. Das sind die Quittungen. Ich habe alles aufgegeben. Weißt du, wenn du nichts aufgegeben hast, wirst du auch wahrscheinlich nichts ersetzt bekommen. Du hast ja keine Quittung. Aber wenn du viele Quittungen in deiner Schatulle hast, so weiter, du wirst viel zurückbekommen. Psalm 33, Vers 9, er sprach und es geschah, er gebot und es stand. Also Gott spricht ein Wort und es geschieht. Kein Leid mehr. Und Hiob bekam alles doppelt zurück. Hiob 42, wer das nachlesen möchte, Vers 12 und Vers 16 und so weiter. Weißt du, Gott ist der Gott, der alles zurückgibt. In 3. Mose 24 ist noch eine Sache, die ich noch ganz schnell angehen möchte. Da ist das Jubeljahr. Weißt du, 49 Jahre wirtschaftest du ab. Weißt du, 49 Jahre geht abwärts und abwärts und abwärts. Und eigentlich durfte niemand in Israel mit 40 Jahren, da hast du nur noch 10 Jahre die Sache besitzen können, dann musst du es wieder an Eigentümer zurückgeben. Und Gott entschädigt alle. Gott entschädigt alle. Das Jubeljahr kommt, das Halljahr kommt. Und in meinem Leben war das so, weißt du, alle meine Geschwister haben Häuser, also Eigentumswohnung oder Haus und so weiter. Nur ich diene Gott, habe gar nichts. Wohne in Miete und meine Miete steigt. Damals habe ich 1.800 zuerst mal eingestiegen, dann bin ich bei 2.400 Mark Miete angekommen. Und habe gesagt, ich kann nicht mehr weiter, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und meine Geschwister haben alle Häuser und so weiter und ich habe gar nichts. Und das war mein, und dann hat Gott gesagt, warte, bis das Jubeljahr für dich kommt. Und wenn du 50 wirst. Und als ich 50 wurde, am Tag meines Geburtstags oder am Tag danach, habe ich meinen Kaufvertrag für meine Eigentumswohnung unterschrieben. Ich bin Eigentümer inzwischen geworden. Und ich bin Gott dankbar. Und dass es möglich war. Weißt du, Gott lässt sich nicht lumpen. Aber ich war so traurig, habe gesagt, guck mal, alle kriegen was und ich nichts. An mich denkt niemand. Aber Gott denkt an dich. Gott denkt an dich. Halleluja. Gott hat dich nicht vergessen. Und ich war so perplex, so erstaunt, so verblüfft, dass Gott an mich denkt, dass er mir ein Jubeljahr zulässt. Und ich habe gedacht, ich möchte nicht mehr so viel umziehen, denn ich bin ständig umgezogen. Wenn du dreimal umgezogen bist, ist es wieder einmal abgebrannt. So, und das wollte ich nicht. Weißt du, dann geht alles kaputt und. Aber Gott sorgt für dich. Und dann nochmals eine Stelle in Römer Kapitel 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen wird oder nicht wert ist der Herrlichkeit, die sich an uns offenbaren soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Weißt du, was verloren ist? Du kriegst es wieder, Bruder, Schwester. Du kriegst es wieder. Ich möchte dir Mut machen. Es ist nicht vergeblich. Kein Wort, keine Arbeit, kein Einsatz, kein Verzicht. Egal, was es ist. Und da kannst du ruhig sagen, nehmt auch den Rock, nehmt auch die Schuhe, nehmt auch das, weil du weißt, du bekommst es ersetzt. Was du hergibst, das bekommst du wieder. Deshalb können wir großzügig handeln, großzügig reagieren. Manchmal sind die Leute, sagen ja, du lässt dich verarschen, auf Deutsch gesagt, du lässt dich ausnützen und ausnehmen. Wir sind manchmal so töricht und wir lassen das. Aber man muss manchmal auch denken und sich Kopf einschalten und so weiter. Weißt du, wir werden als töricht benannt. Ja, mit denen kannst du alles machen. Mit den Christen kannst du alles machen. Letztendlich doch nicht, verstehst du? Letztendlich doch nicht. Aber du musst geben. Und manchmal musst du fragen, will es der Herr? Und manchmal prüft der Herr dich nur. Prüft der Herr dich nur, ob du bereit bist oder nicht bereit bist, zu geben. Und ich schließe mit der Geschichte ab. Habe ich schon mal erzählt euch diese Geschichte. Da kommt so ein Penner, steht an der Tür, zittert, eiskalt draußen, Winter und so weiter und hat nur einen Pullover und hat keinen gescheiten Mantel und so weiter. Und plötzlich spricht der Herr zu mir, wer zwei Mäntel hat, der gebe dem, der keins hat. Und ich habe zwei. Und so weiter. Und dann stehe ich am Schrank, als der dann meine Frau den was zu essen gibt, stehe am Schrank und überlege, wer zwei Mäntel hat, der gebe dem, der keins hat. Dann habe ich gedacht, der Penner braucht besser draußen einen imprägnierten Mantel, wo Wasser abstoßend ist und ein bisschen wattiert und fest ist. Ich gebe den Mantel. Ich gebe also nicht das Schlechteste, sondern ich gebe einen guten Mantel. Das war mein Mantel. Ich bin damit auch rumgelaufen. Und er hat so die Statur gehabt, dass er da reingepasst hat. So, gebe ich. War froh, jetzt konnte ich dem Herrn dienen, habe ich gedacht. Am nächsten Morgen steht der Mann mit Pullover wieder draußen, in Tragtüte zusammengerollt und klingelt und sagt, er kommt zurück und gibt mir den Mantel wieder. Er kann den Mantel nicht gebrauchen, es hat keine Westentasche für seine Papiere. Ich war froh, dass ich meinen Mantel wieder habe. Weißt du, aber Gott wollte mich testen. Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Und so passiert so oft in unserem Leben, Gott will es gar nicht haben, er braucht es gar nicht, aber er testet. Bist du bereit? Und der entschädige dich. Bist du bereit? Weißt du, wir müssen was tun. Wenn wir nichts tun, passiert nichts. Wir müssen etwas tun als Zeichen für die unsichtbare Welt. Und es werden Zeichen geschehen, dass die Engel das sehen. Und wenn die sehen, der gibt. Und als ich die Geschichte dann erzählt habe, jemand, dann haben Leute angefangen, Mäntel mitzuschenken. Ich habe so viel Mäntel, dass ich sogar anderen Mäntel verschenken konnte. Aber Gott, weißt du, wenn du anfängst, was zu tun, dann wirst du so beschenkt, dass die Leute sagen, ja, guck mal, der hat nur zwei Mäntel, der arme Pastor. Und du wirst so begnadigt, weil die sehen, dass du etwas tust. Eine andere Schwester, mich hat niemand lieb, also kommt und ich bete und will mit ihr beten und guckt die Schwester an und sagt, was hast du? Was kannst du? Ja, ich habe nur ein paar Schuhe und jammert und so weiter. Und habe gesagt, die Schuhe sind so gut, schenk die Schuhe jemand und du kannst irgendeine andere Latschen tragen. Schenk mal das, was du lieb hast, was dir so wertvoll ist, schenk diese Schuhe irgendjemand. Und dann hat diese Schwester hergegangen, hat geguckt, wer hat die gleiche Schuhgröße und schenkt der Schwester die Schuhe. Und dann am nächsten Sonntag und so und kommt mit anderen Schuhen nach Hause und jetzt fangen die Leute ihr die Schuhe zu schenken, dass ich in der Gemeinde sagen muss, liebe Geschwister, schenkt der Inge keine Schuhe mehr. Verstehst du, wenn du etwas tust, wird Gott dich beschenken. Das ist diese Belohnung. Hundertfältig. Und ich musste in der Gemeinde regelrecht sagen, bitte bringt ihr keine Schuhe mehr. Die weiß nicht mal wohin. Lass uns aufstehen. Ist Gott nicht gut? Vater, ich danke dir für deine Liebe, für deine unendliche Liebe, für deine Barmherzigkeit, für deine Treue. Herr, dass du da bist, auch heute Nachmittag, und du segnest uns. Herr, und du lässt dir nichts schenken. Alles, was wir tun zu deiner Ehre, das wird von dir anerkannt, das wird von dir registriert, das wird von dir belohnt in hundertfältiger Art und Weise. Und ich freue mich, dass wir dir dienen dürfen in Schwachheit und es wird auferstehen in Kraft. Halleluja, Halleluja. Vater, ich segne die Geschwister, die dir vertrauen und dir umsonst dienen, umsonst glauben, umsonst beten, umsonst sich hinsetzen und umsonst dein Wort hören und umsonst dein Wort weiter hinaustragen. Vater, ich danke dir für diesen Einsatz, was wir tun dürfen, umsonst. Halleluja. Und das ist das Große dabei, so wie es bei dir auch am Kreuz war. Du trugst umsonst die Dornenkrone, du hast so vieles umsonst erduldet und ertragen, aber in deine Wunden sind wir geheilt. Und ich preise dich und ich lobe dich, Herr Jesus. Amen.